In unserer heutigen Episode haben wir Tom Schneider von den Go-To-Guys zu Gast. Wir besprechen, welche Stars in der NBA am wenigsten Hilfe beim Erfolg ihrer Teams bekommen. Außerdem lüften wir das Defensivgeheimnis der Denver Nuggets, fragen uns, wer Defensive Player of the Year wird und besprechen die Gegenwart und Zukunft der Charlotte Hornets und LA Clippers. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Ahoi NBA-Fans, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NBA-Tauchgang. Auch im Mitte Januar möchten wir euch nochmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr dabei seid. Ein Thema in unserem heutigen Podcast wird sein, wer bekommt Hilfe in der NBA, welche Stars bekommen Hilfe. Und auch wir bekommen in unserem Podcast heute ein bisschen Hilfe, nämlich Tom Schneider ist da von den Go-To-Guys, einem anderen Basketball-Podcast, den ihr auf jeden Fall euch auch mal reinziehen solltet. Hallo Tom und hallo Arne natürlich.
Hallo ihr beiden.
Hi Nils, hi Tom. Schön, dass du dabei bist, Tom.
Ja, ich freue mich.
Ja, super. Also wir haben uns jetzt hier vernetzt, das Ganze läuft. Wir sitzen aber alle nicht am gleichen Ort. Wir sitzen in Eberswalde, Heidelberg und Berlin rund um die Deutschlandkarte verstreut. Und als Auftakt haben wir uns gleich einer Frage gewidmet, die vielleicht auch den einen oder anderen von euch interessieren könnte. Wir haben uns einen kleinen Draft ausgedacht. Arne, magst du uns mal kurz einführen in die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, die wir uns, also mit dem, welchem Thema wir uns hier beschäftigen?
Ja, also ich habe gerade diese Woche einen Podcast gehört von Zach Lowe, Low Post, mit Bill Simmons zusammen. Und da haben sie darüber geredet, dass Anthony Davis ja so wenig Hilfe hat. Und da habe ich mich gefragt, wer ist denn eigentlich der Spieler in der NBA, der am wenigsten Hilfe hat, also der von seinem Kader am wenigsten Unterstützung bekommt. Und ich habe jetzt hier einfach mal eine Liste von Teams gemacht, bei denen ich denke, da ist ein Spieler, den man als Star bezeichnen kann. Und der Kader ist um ihn herum ziemlich schlecht. Und ich lese die Liste jetzt einfach mal vor. Es sind auf der Liste drauf die Knicks, die Cavs, die Pelicans, die Wizards, die Hornets und die Pistons. Allerdings würde ich jetzt bei dem Vorhaben, das wir hier gerade machen, die Knicks rauslassen, weil Porzingis verletzt ist und die Knicks sicherlich den Kader anders aufbauen hätten können, wenn er nicht verletzt gewesen wäre für die gesamte Saison. Und die Cavs würde ich rauslassen, weil Kevin Love gerade die ganze Saison verletzt ist und gar nicht klar ist, in welcher Verfassung er tatsächlich zurückkommen kann, da sehr viel angeschlagen ist. Von daher bleiben die Pelicans, die Wizards, die Hornets und die Pistons. Und ich habe mir überlegt, Tom ist der Gast heute. Er bekommt den ersten Pick in unserem Draft und er kann jetzt das Team wählen, bei dem er das Gefühl hat, der Star des Teams hat den besten Kader um sich herum. Danach komme ich mit dem nächsten Pick. Dann Nils und das Team, das übrig bleibt, ist das Team, das den schlechtesten Supporting Cast um den Star hat. Habt ihr okay. Das so verstanden?
Ich bin dabei.
Ja, soweit klar.
Alles klar. Gut, dann mit dem ersten Pick im schlechtesten Supporting Cast Draft nimmt Tom Schneider.
Ja, er verrät erstmal nicht direkt, wen er nimmt, sondern nimmt auch noch kurz ein paar einleitende Worte zur Hand. Und zwar finde ich es echt eine schwierige Geschichte, weil es ja nicht so ganz trennscharf ist, eben wie viel Impact der Star zum Beispiel für den Erfolg oder Misserfolg seines jeweiligen Teams hat. Und deswegen musste ich erstmal so ein bisschen schauen, okay, wie gut ist denn das jeweilige Team? Und bin dann nach einigem Hin- und Herüberlegen dabei gelandet, dass ich mit dem ersten Pick entweder Anthony Davis oder Kemba Walker auswählen möchte. Anthony Davis offensichtlich der eindeutig bessere Spieler, der auch mit Jrue Holiday den wahrscheinlich klar zweitbesten Spieler in seinem jeweiligen Team hat. Aber ich habe mich letztendlich doch für Kemba Walker entschieden tatsächlich. Und zwar aus folgendem Grund. Zum einen glaube ich, dass die Hornets gerade ein bisschen schlechter aussehen, als sie sind. Also sie stehen ja bei 20-23 und ja, haben schon einige knappe Spiele herschenken müssen. Deswegen sind sie für mich gerade so ein bisschen schlechter platziert, als ihre wahre Leistungsstärke eben eigentlich konzipiert ist. Und ja, außerdem ist eben die Offense recht gut mit ihm, ohne ihm um einiges schlechter, aber immer noch einigermaßen okay. Und vor allem ist die Defense der Hornets zwar nur Platz 20 in der Liga, aber wird halt sogar besser, wenn er einen Platz verlässt. Also ist ja auch soweit keine Überraschung, Kemba ist jetzt nicht als überragender Verteidiger bekannt, aber zeigt eben so ein bisschen, dass er zumindest in der Hinsicht definitiv Hilfe vom Team bekommt. Und er hat zwar keinen richtigen Coaster, wie jetzt beispielsweise Drew Holiday bei Anthony Davis, aber es sind dann doch recht viele brauchbare Spiele im Kader, die eben einige wertvolle Dinge liefern, wie zum Beispiel die gerade eben genannte Defense oder auch der ein oder andere solide Schütze ist dabei. Und ja, ich habe dann als letztes Argument, was mich dann quasi überzeugt hat, Walker an 1 zu nehmen, mal auch noch ein bisschen im Dezember geschaut. Da stehen die Hornets bei 7-7 und das, obwohl Kemba Walker individuell zwar einen okayen Monat hatte, aber jetzt nicht so wirklich gut waren. Und genau, aus den eben genannten Gründen ist es dann am Ende bei mir tatsächlich sogar Kemba Walker über Davis an 1 geworden.
Spannend. Okay, ja, wir können das ja gleich nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen, wenn wir alle Picks gemacht haben. Mhm. Aber erstmal ist Nils dran mit dem, ich bin dran, mit dem nächsten Pick. Also ich nehme die Pelicans. Bei mir wären die Pelicans auch, wenn ich den ersten Pick gehabt hätte, der erste Pick gewesen. Ich muss da sehr stark mit reinrechnen, dass die Pelicans in der Western Conference sind, dass sie bisher auch ziemlich viel Pech hatten. Also sie sind beim Net-Rating das zehntbeste Team der Liga. Vor allem in der Offensive sind sie sehr stark, offensives Rating 4. In der Defense haben sie große Probleme. Wie du schon gesagt hast, Tom, Co-Star ist Drew Holiday und ich halte sehr, sehr viel von ihm. Und dann haben sie eben auch noch einige andere gute Spieler, die meiner Meinung nach deutlich über dem Level von den Hornets-Spielern liegen. Halt leider vor allem offensiv. Julius Randle, der hat jetzt einen richtig starken Dezember gespielt, 23 Punkte da im Schnitt gemacht und 10 Rebounds. Und auch die Kombination mit Anthony Davis zusammen funktioniert ziemlich gut. Dann haben sie Mirotic, der war jetzt auch noch eine längere Zeit verletzt, der auch auf jeden Fall einen sehr positiven Einfluss aufs Spiel hat, wenn er dabei ist. Und dann war Alfred Payton auch noch lange verletzt, der jetzt wieder zurück ist. Also ich erwarte einerseits, also und dann hatten die Pelicans auch noch ziemlich viel Pech und sind eigentlich unter den Erwartungen geblieben, wenn man die Stats sich anguckt. Und jetzt aus den letzten 5 haben sie 4 gewonnen. Davon war Mirotic 3 wieder dabei und Payton dabei. Also ich erwarte, dass sie jetzt auch einen Push machen können und auch in der Western Conference besser aussehen. Wie du gesagt hast, natürlich Davis ist der beste Star von den 4, die wir jetzt hier haben und hat dann natürlich einen sehr großen Anteil dran. Aber ich denke schon, dass der Supporting Cast da ziemlich gut ist. Allerdings hat der Kader von den Pelicans auch richtig krasse Schwächen, vor allem fürs moderne Spiel. Davis spielt auf Center, Randle und Mirotic sind am besten auf Power Forward. Die kann man schwer zusammenspielen, haben sie bisher auch wenig gemacht, die Pelicans. Auch wenn die Lineups bei Cleaning the Glass, in denen Randle und Mirotic zusammen mit Davis auf dem Feld sind, gar nicht so schlecht abschneiden, aber super kleine Sample. Und dann haben sie eben auf Small Forward und Shooting Guard einfach fast gar nichts. Also man kann einfach sagen, die können einfach nicht alle zusammenspielen. Holiday wird auf Shooting Guard eingesetzt, dann spielen sie Etuan Moore auf Small Forward, der da undersized ist. Und ja, es gibt einfach Probleme bei der Zusammenstellung. Und dann haben sie eben kaum Verteidiger, die irgendwen auf Shooting Guard oder Small Forward oder auch Power Forward stoppen können. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man Drew Holiday und Anthony Davis hat auf Point Guard und Center und dann beim defensiven Rating nur auf Platz 25 ist, dann muss der Rest des Kaders da schon ganz schön übel aussehen.
Okay, dann komme ich zu meinem dritten Pick. Dann bleiben ja noch über die Washington Wizards und die Detroit Pistons, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und mein nächster Pick wären dann die Washington Wizards. Die sehe ich dann noch ein bisschen stärker, wenn man die Starspieler zum aktuellen Zeitpunkt rausnimmt. Bei den Wizards bedeutet das natürlich, dass John Wall nicht dabei ist durch seine Verletzung und aktuell auch Dwight Howard nicht dabei. Da heißt es zwar schon, dass er zurückkommen soll. Ob das Ganze dem Team dann gut tut oder nicht, wäre dann eben auch nochmal zu sehen. Generell würde ich sagen, dass bei den Wizards einfach ein gar nicht so geringer Teil an Spielern dabei ist, der in anderen Teams gar nicht im Kader auftauchen würde, der bedingt NBA-tauglich ist. Und da habe ich Leute im Auge wie Devin Robinson, Jordan McRae, Troy Brown, Sam Decker, Jason Randall, Spieler, die sich auf jeden Fall in der Liga noch beweisen können, aber die das Team jetzt nicht unbedingt tief erscheinen lassen. Sie haben aber neben Bradley Beal eine ganze Reihe von soliden Spielern, die sich durch eine gute Rolle als Rollenspieler eben auch schon ausweisen konnten. Trevor Ariza natürlich, Otto Porter, der eigentlich ein starker Rounder ist, ein guter Schütze. Markieff Morris ist ein starker Knochen unterm Korb und hat auch das Shooting, was man für ein Big heutzutage haben muss. Thomas Satoranski, einfach auch ein flexibler, begabter Spieler, der sicherlich eher nicht das Zünden an der Waage ist, aber so eine Starting Five dann schon mal ausfüllen kann. Jeff Green ist nach wie vor ein guter Spieler, von dem viele lange Zeit gedacht haben, er könnte mal ein All-Star, ein Superstar werden. Seine Karriere verlief dann anders aufgrund verschiedener Limitierungen seines eigenen Spiels. Dennoch ist er ein guter Rollenspieler und ein guter Verteidiger. Und so gesehen ist das Ganze dann nicht so schlecht, wenn man noch einen Center wie in Mihimi reinwirft. Und wir hatten ja auch schon im letzten oder vorletzten Podcast eben auch relativ viel über die Wizards noch gesprochen und über die Chance, die es vielleicht ist, jetzt auch ohne John Wall nochmal anzugreifen. Und das ist nicht so viel Hilfe, die Bradley Beal da zurzeit hat, aber insgesamt als Team genommen auch dahingehend, dass sie schon relativ lange als Team so in diesem Kern von den Spielern, die jetzt da sind, zusammenspielen, ist schon gar nicht so schlecht. Trevor Ariza da jetzt mal ausgenommen als neuer Spieler, der da reinkommt und sich in der Teamchemie erstmal noch finden müsste. Aber genau, ich sehe sie auf jeden Fall als stärker an als die Detroit Pistons.
Ja, okay, das bedeutet, die Detroit Pistons landen in unserem Draft auf der Position 1 für den schlechtesten Supporting Cast für Blake Griffin, also Griffin, der Star mit dem schlechtesten Kader um sich herum. Yeah. Hättet ihr das denn beide auch so, also Nils, du hast es ja jetzt gepickt in dieser Konstellation, aber wenn ihr einfach jetzt nach Analyse der Zahlen das hättet auswählen können, hättet ihr auch die Pistons als schlechtestes Team genommen?
Auf jeden Fall.
Also ich mach mal den Anfang, oder? Ja. Also bei Nils ist es ja jetzt auch schon so ein bisschen klar geworden, weil er sie jetzt quasi übrig gelassen hat. Ja. Aber ich persönlich hätte fast noch eher mit den Wizards so ein bisschen gerechnet. Mhm. Einfach, weil ich bei Detroit das Gefühl habe, aber es ist auch so ein bisschen die Frage, wie man es gewichtet, ob man die Spieler als Individuen quasi höher bewertet oder das Team als solches in der Zusammenstellung, was übrigens auch der Grund ist, warum ich letztendlich eben Kemba Walker an 1 genommen habe, weil ich glaube, die Pelicans haben individuell schon ein bisschen die besseren Spieler, aber sie haben halt Probleme, sie gleichzeitig auf den Platz zu bringen. Mhm. Und ja, auch bei den Pistons scheint irgendwie der Fit nicht so richtig optimal zu sein, also halt gerade im Frontcourt mit Blake Griffin und Andre Drummond. Und was ich auch noch gemacht habe, im Sinne dieser Übung, sage ich mal, ich habe mir so ein bisschen die On-Off-Zahlen angeschaut. Und ja, da ist halt bei Griffin was herausgestochen, was wir auch schon so wussten. Also er macht die Offense, beziehungsweise die Offense spielt mit ihm auf dem Platz um 11 Punkte besser. Also da ist er wirklich ein klarer Plusfaktor, beziehungsweise im Umkehrschluss ist das Team auch relativ mies, wenn er eben nicht draufsteht. Aber er macht halt auch die Defense um 5 Punkte schlechter, beziehungsweise genauer gesagt, die Defense spielt um 5 Punkte besser, wenn er nicht draufsteht. Und insofern ist es bei ihm halt schon so ein bisschen so ein Trade-off, dass er quasi der Offense auf jeden Fall hilft, aber der Defense wahrscheinlich schon schadet, weil er eben da einfach von den großen Positionen nicht besonders viel anbieten kann, aufgrund seiner fehlenden Mobilität, beziehungsweise auch teilweise ein bisschen wegen seinem mangelnden Einsatz.
Und der fehlenden Länge auch, ne? Bei Blake Griffin.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt noch dazu. Also in der Defense, ich denke, da sind wir uns alle einig, ist Griffin halt definitiv kein Plusfaktor. Ja. Und ja, dass das Team 5 Punkte besser ohne ihn spielt, finde ich dann zumindest ganz beachtlich, beziehungsweise man ist ja defensiv sogar im Mittelfeld der Liga.
Ja.
Also wäre ohne ihn, in den Minuten ohne ihn, wahrscheinlich sogar ein defensiv gutes Team. Insofern habe ich den Pistons dann noch ein bisschen mehr als restliches Team sozusagen zugetraut.
Andererseits sind die Pistons halt in der Offensive relativ katastrophal. Was mir aufgefallen ist, als ich mir jetzt diesen ganzen Kader von den Pistons nochmal angesehen habe, ist, dass die unheimlich viele Leute haben, die entweder unter 40% Field Goal schmeißen oder halt knapp darüber sind. Sowohl in der Starting Five als auch auf der Bank. Also es gibt fast überhaupt keinen Bankspieler, der über 42% Field Goal hat. Außer jetzt John Lawyer, der super Field Goal hat. Ansonsten ist das wirklich katastrophal. Und die werfen auch im Vergleich gar nicht mal so immens viele Dreier, die das irgendwie erwarten ließen. Also er ist tatsächlich derjenige, der die Offensive trägt. Und defensiv gebe ich dir recht, sieht das alles ganz ordentlich und ganz gut aus. Und wenn dann Andre Drummond noch auf dem Feld steht und einer derjenigen ist, die dann eben auch das Scoring übernehmen und der in der Crunch-Time dann seine 51% Freiwürfe wirft, ist das eben auch nochmal eine Schwierigkeit.
Ja, also ich habe es ein bisschen anders gesehen, ehrlich gesagt. Also für mich sind die Detroit Pistons ziemlich klar der schlechteste Kader. Okay. Ich halte nicht so viel von Drummond als Spieler, mit dem man Spiele gewinnt. Ich habe es auch komplett gesehen, ne? Also den Kader und natürlich auch die Kombination der Spieler und fit und auch was heutzutage in der Liga eben eher gut funktioniert und was eher nicht so. Und da sehe ich bei den Pistons auch ein ähnliches Problem eigentlich wie bei den Pelicans mit den ganzen Wing-Spielern. Nur bei den Pelicans sind es eben eher Spieler, die offensiv viel drauf haben und defensiv wenig. Bei den Pistons ist es eher andersrum, dass die alle einigermaßen gut verteidigen, aber eben nichts treffen. Ich habe neulich eine Liste gesehen, ich glaube, das war in einem Artikel von Bleacher Report, die schlechtesten Schützen der Liga in dieser Saison. Und da waren einige der Pistons dabei, zum Beispiel Stanley Johnson, der ist dabei gewesen und ich habe es jetzt auch gesehen, also die Offense funktioniert da eben nicht besonders gut, weil sie so viele schwache Schützen haben. Und von Jackson als Point Guard halte ich auch nicht besonders viel, der zudem auch immer noch ein ziemliches Verletzungsrisiko hat. Also der Kader der Pistons für mich klar der schlechteste und ich muss sagen, der von den Wizards, wer den letzten Podcast gehört hat, weiß ja, dass ich den Wizards jetzt sehr viel zutraue. Es ist auch gerade eine ganz interessante Konstellation, denn ich habe ja gesagt, meiner Meinung nach fallen die Charlotte Hornets aus den Playoffs raus und die Wizards kommen rein. Und für mich ist es eben so, dass ich den Kader von den Wizards einfach nur, also die Namen sind natürlich jetzt nicht großartig, mehrere verletzte Spieler sieht nicht gut aus, aber diese Kombination von Satoransky mit dann eben Beal, Ariza und Otto Porter, finde ich echt super gut und da bin ich mal wirklich gespannt, was die zusammen machen können und ich denke, das könnte eine richtig gute Kombination geben. Top Defense potenziell und auch sehr viele Dreier und gute Offense. Was sagt ihr dazu?
Also jetzt nochmal zu den Pistons beziehungsweise zu ihrem Shooting-Vermögen. Also es ist ja so, dass sie eben ziemlich viele Dreier nehmen eigentlich sogar, also die 6 meisten Dreier der Liga anteilig, aber sie halt super schlecht treffen. Und eben, sie haben halt wirklich wenig richtig gute Schützen im Kader. Also Blake Griffin trifft ja diese Saison echt starke 36% bei fast 7 Versuchen. Also nimmt auch relativ viele Pull-Up-Würfe. Insofern ist es auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Und dann haben sie eben noch Reggie Bullock, der halt ein sehr guter Schütze ist, eben 40% trifft. Und der einzig sonst im Kader befindliche überdurchschnittliche Schütze ist halt noch Luke Kennard, der Sophomore. Und alle anderen schießen eher so um die 33% und abwärts. Beziehungsweise Stanley Johnson ja sogar nur 27%, was wirklich katastrophal ist. Insofern, ja, verstehe ich eure Punkte da auf jeden Fall. Ich muss halt sagen, ich sehe die Pistons in der Breite noch ein bisschen tiefer aufgestellt. Also ich sehe da halt wirklich 8-9 Mann, die meiner Meinung nach in der NBA-Rotation zumindest was verloren haben. Und die Wizards stellen eben dieses gerade von dir genannte sehr gute Line-Up. Aber danach sehe ich es halt wirklich schwierig bei ihnen, weil wir haben die Namen vorhin auch schon genannt, da halt teilweise Leute mit drin sind, die halt ziemlich sicher noch keine NBA-Spieler sind soweit. Und ja, aber trotzdem sind die Wizards auf jeden Fall jetzt ein interessantes Team momentan zu beobachten. Ich glaube, defensiv werden sie weiterhin Probleme haben. Waren ja bisher in der Saison nicht allzu gut. Ich glaube, dass John Walls Abwesenheit da jetzt nicht so mega viel dran ändern wird.
Dazu habe ich aber mal direkt Zahlen, Tom.
Ja?
Seitdem John Wall raus ist, ist das defensive Rating von 28 auf 14 hochgegangen. Nee, von 27 auf 14 hochgegangen. Das sind jetzt 9 Spiele. Ist natürlich ein kleines Sample, aber immerhin. Und da war jetzt auch schon das Spiel dabei gegen die Toronto Raptors in Double Overtime, dass die mit 2 verloren haben, wo es 130 zu 128 ausgegangen ist. Sie haben die Bucks geschlagen, natürlich ohne Giannis Antetokounmpo. Und sie haben auch beim offensiven Rating, seit Wall raus ist, den 10. Platz jetzt. Und davor war es der 17. Platz. Klar, kleines Sample, aber auch das Net-Rating ist in dem Fall jetzt auf dem 12. Platz. Und ich habe mir halt auch mehrere Spiele jetzt angesehen. Und ich muss sagen, die Energie ist einfach. Also das war ja das, was man vorher in der Saison über die Wizards gesagt hat. Ne? Da läuft nichts zusammen, die Köpfe hängen, alle machen sich gegenseitig Vorwürfe. Und jetzt, wenn man die sieht, die spielen mit so viel Energie und so viel Power und man sieht einfach, dass auch die Leute, die da jetzt zusammen auf dem Feld sind, Bock haben, zusammen Basketball zu spielen und dass die das Gefühl haben, jetzt können wir echt was schaffen. Und ich habe die Spiele gesehen gegen Milwaukee und Toronto und habe gedacht, das wird echt ein Test, ob es von mir einfach nur Quatsch war, was ich da erzählt habe, oder ob die Wizards jetzt echt besser sind. Und ich habe mir beide Spiele angesehen und ich war wirklich sehr beeindruckt von den Wizards. Und sie haben den beim noch verbleibenden Schedule den drittleichtesten, Entschuldigung.
Ja, also ich habe das Toronto-Spiel auch gesehen, war auch sehr beeindruckt von dem, was sie da gezeigt haben. Und klar, also ich würde dir schon zustimmen, dass wenn sie jetzt eben so ein bisschen ihren Spielstil umstellen, ein bisschen teamorientierteren Basketball spielen, dass da vielleicht doch die ein oder andere Kraftreserve mehr angezapft wird. Aber ich persönlich würde jetzt auch die letzten 9 Spiele als Sample Size nicht überbewerten. Also es kann halt schnell mal passieren, wenn da 2 Ausreißer sind, dass die dann halt schon, ja, da einen Wert mal schnell sehr gut aussehen lassen. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, eben sie hatten gegen OKC, die offensiv eine absolut blamable Vorstellung bei ihnen abgeliefert haben, ein 98er Defensivrating und eben auch gegen Atlanta 98, was natürlich dann so eine kleine Sample Size extrem nach oben zieht und sind ja über die Saison immer noch auf Platz 26 momentan. Insofern würde ich da noch ein bisschen abwarten wollen. Aber offensiv ist es auf jeden Fall sehr interessant, dass sie sich da jetzt so stark präsentiert haben in letzter Zeit und eben auch ein, zwei von den größeren Teams wie den Raptors oder den Bucks wirklich auch ärgern konnten. Insofern, ja, schauen wir mal, ob sie da wirklich noch einen richtigen Playoff-Run starten können.
Also sie haben schon Spieler, die offensiv auch wirklich Verantwortung übernehmen können und Sachen reißen können. Also Trevor Ariza und Jeff Green sind zwei Spieler, die einfach auch mal aus dem Nichts heiß laufen können. Das haben die letzten Jahre immer gemacht. Und Otto Porter hat bisher auch weiterhin immer noch unter seinen Möglichkeiten gespielt. Also wenn ihr ihn einfach athletisch und von seinem generellen Skills her ansieht, ist der auch immer noch nicht da, wo er sein könnte, meiner Meinung nach. Und deswegen lässt sich da, also die haben auf jeden Fall noch eine Upside, die sie erreichen können. Es ist halt die Frage natürlich, wie nachhaltig das Ganze ist. Auf jeden Fall haben sie auch erstmal den Vorteil, dass Teams sich erstmal auf sie einstellen müssen. So ein Ariza ist da jetzt mit drin und Wall ist eben raus und das ist eigentlich ein Team, das kennt bisher keiner. Und da müssen erstmal die Schemes neu gelernt werden und andere Teams müssen sich darauf einstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert, bis es dann bergab geht. Aber ich würde auch schätzen, dass irgendwann sich das ein bisschen einstellt und normalisiert und die Wizards auf ihr Nicht-Playoff-Niveau zurückfallen. Mal schauen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall anderer Meinung. Also ich bin echt überzeugt, dass sie das schaffen. Und ich glaube auch, dass die Charlotte Hornets einfach, also sie sind einfach sehr abhängig von Kemba Walker. Sie sind traditionell ein schlechtes Team, wenn es darum geht, Spiele zu finishen. Deswegen underperformen sie auch meistens. Historisch schlechteren Spiele, die unter 3 Punkten ausgehen, zu gewinnen. Und ja, dann ist es eben auch so, wenn man sich den Kader anguckt, da sind so viele Leute dabei, die einfach, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal die Punkte per 36 Minuten anguckt, auch wenn sie insgesamt vom Scoring her ein ganz gutes Team sind, aber Nikola Batum zum Beispiel macht auf 36 Minuten gerechnet 10 Punkte im Schnitt. Marvin Williams auf 36 Minuten 13. Also ich glaube, da fehlt es einfach dann an Leuten, die kreieren können, die auch mal einen Wurf treffen, die auch vielleicht ein bisschen genug Eier in der Hose haben. Und bei den Wizards, also ich glaube, Otto Porter hat wirklich die Möglichkeit, in dieser Saison ein ganz anderes Level zu zeigen. Also ich meine, der ist jetzt von der Verletzung wiedergekommen, der hat relativ viele Spiele verpasst und hat jetzt in 26 Minuten 16 Punkte im Schnitt gemacht mit sehr guten Quoten. Also ich glaube wirklich, dass er jetzt zeigen wird, dass er die zweite Option ist. Und Satoranski, der ist, glaube ich, wirklich sehr unterschätzt. Das hat er eben in der letzten Saison auch schon gezeigt. Also ich glaube nicht, dass die Wizards jetzt auf einmal Top-Team sind, aber besser als die Charlotte Hornets.
Ja, was deiner Prognose auf jeden Fall zugutekommt, ist der Fakt, dass, du hast es gerade bei den Wizards angesprochen, im Spielplan, bei den Hornets ist es im Prinzip genau umgekehrt. Ja, also die hatten bisher einen sehr leichten Schedule und der wird jetzt wirklich massiv schwerer. Also im Vergleich wird es jetzt einer der schwierigsten Schedules der restlichen Teams.
Der 10 schwersten.
Ja, genau. Insofern muss man da echt schauen, eben inwieweit sie ihr Niveau halten können. Und ja, mit den Problemen der Crunch-Time ist natürlich auch ein Punkt, das sich jetzt in den letzten Jahren schon gezeigt. Nicolas Batum würde ich auch noch kurz anfügen, finde ich ziemlich interessant. Der hat eben jetzt beim Scoring massiv zurückgesteckt, das hast du auch gerade schon skizziert. hat, glaube ich, momentan auch eine Usage Rate von klar unter 20%, aber hat jetzt so ein bisschen mehr seine Rolle als Playmaker gefunden, also ist da relativ aktiv und versucht jetzt eben in erster Linie andere Leute in Szene zu setzen, aber es ist natürlich grundsätzlich immer suboptimal, wenn ein Spieler so bei seinem eigenen Scoring zurücksteckt und auch verbesserte Playmaking-Qualitäten können dann nicht drüber hinwegtäuschen, dass eben sein offensiver Impact nicht mehr das ist, was man sich noch vor ein paar Jahren beziehungsweise vor Vergabe seines doch recht großen Vertrags gewünscht hat. Ja.
Ja, und Cody Zeller ist jetzt auch gerade eine ganze Zeit raus und das war jetzt auch auf jeden Fall etwas schwierig für die Hornets wegzustecken. Ne? Die anderen Center sind einfach da nicht so besonders gut. Und was man auch sagen muss bei Cleaning the Glass, die Lineup, die die meisten Possessions gespielt hat, ist eben die Starting Five mit Zeller und dann eben Marvin Williams, Batum, Lamb und Walker. Und die hatten 916 Possessions gespielt. Und ich habe jetzt bei Cleaning the Glass mir relativ viele Teams angeguckt in den letzten Tagen. Und ich habe keine andere Lineup gesehen bei irgendeinem Team, die über 900 Possessions gespielt hat. Also die haben schon sehr, sehr viel mit ihrer Starting Five auch gemacht. Und die ist plus 4,8. Und das ist dann schon recht schwer wegzustecken, auch wenn so eine Visella dann rausgeht.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, wir können dann ja mal zum nächsten Punkt gehen in unserem Podcast. Es ist ja heute ein Mailbag. Wir haben Fragen bekommen. Und eine Frage war, was können denn die Charlotte Hornets tun, um mal wieder ein besseres Team aufzustellen oder vielleicht sogar ein Top-Team zu werden. Und ich würde die Frage einfach mal direkt an Tom stellen und sag doch mal, was du da für Ideen hast.
Also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die Hornets relativ schwierige Situation sind, weil sie für den aktuellen Kader relativ viel Geld berappen müssen. Und das jetzt auch zumindest nicht unmittelbar wirklich besser wird. Also momentan belegt man eben den Platz 15 bei den Gehältern, zahlt 120 Millionen, also ist eben hard capped. Und das für ein Team, das eben unserer Meinung nach gerade so, beziehungsweise nicht mal gerade so, in den Playoffs im Osten sein wird. Und auch im nächsten Jahr sieht es dann nicht wesentlich besser aus. Also grob überschlagen zahlt man da auch wahrscheinlich um die 96 Millionen an Gehältern. Also ist quasi schon auch da ziemlich eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Und dazu werden eben Kemba Walker und Jeremy Lamb, zwei der besten Spieler des Teams, Free Agent, ebenso wie Frank Kaminsky, Restricted Free Agent. Das heißt, die Hornets sind momentan ziemlich begrenzt in ihren Möglichkeiten. Deswegen würde ich momentan auch ihnen da relativ wenig Optionen andichten und dann halt vor allem die nächste Saison als ausschlaggebend sehen, weil sie da dann eben viele auslaufende Verträge haben und sich dann so ein bisschen entscheiden müssen, ob sie eben den Rebuild einleiten, beziehungsweise im Sommer dann auch Kemba Walker halten möchten. Und sollten sie vorzeitig zum Entschluss kommen, das eben nicht zu tun, dann müssen sie sich überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn macht, ihn jetzt noch gegenwert zu verscherbeln und dann eben jetzt schon quasi in den Rebuild zu gehen.
Also du meinst, es wäre eine Option für die Hornets, Kemba Walker jetzt bei der Trade-Deadline noch zu verschachern?
Ja, das Problem ist halt, wenn man wirklich mal langfristig überlegt, also wenn sie vorhaben, ihn zu halten, dann zahlen sie nächstes Jahr 96 Millionen an garantierten Gehältern plus das Gehalt von Kemba Walker, sind damit dann wahrscheinlich ziemlich nah an den Luxussteuern, beziehungsweise vielleicht sogar drin. Und das für ein Team, das eben genauso gut ist wie dieses Jahr, beziehungsweise Lamb ist auch noch Free Agent, also wahrscheinlich sogar oder vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Und ich weiß nicht, ob ich persönlich Lust hätte, auf so ein Team mich mittelfristig festzulegen. Insofern, ja, würde ich Ihnen schon raten, sich gründlich zu überlegen, ob und wann sie dann da vielleicht den Rebuild einleiten.
Ja. Nils, was sagst du denn? Kemba Walker einen Maximalvertrag geben oder nicht?
Ich würde, also Kemba Walker, so wie er aktuell spielt, ist es ein Spieler, wie du ihn haben willst, wie du ihn haben musst. Also einen solchen Spieler brauchst du mindestens, um irgendwas zu sagen zu haben in der NBA. Von daher würde es natürlich erstmal wehtun, ihn loszuwerden. Aber ich muss Tom schon recht geben, dass ansonsten der Kader alles andere als gut aussieht. Auch teilweise zu sehen, was die Spielern teilweise für Gehälter zahlen. Da bekommt Michael Kidd-Gilchrist 13 Millionen, also aktuell noch mehr als Kemba Walker. Da bekommt Nicolas Batum 24 und Jeremy Lamb noch 7 Millionen. Und da sind also ganz, ganz... Biyombo, genau.
Biyombo kommt 17 Millionen, ja.
Ja, ja, Nils, also, sag, nenn mir doch mal einen Spieler im Kader außer Kemba Walker, der das Geld wert ist, das er bekommt.
Willy Hernan Gomez, 1,5 okay. Millionen.
Ja, okay, von den Leuten, sagen wir mal von den Leuten, die mehr als 3 Millionen bekommen.
Mehr als 3, oh, da wird's schwierig. Also,
Kaminski vielleicht, 3,6 Millionen.
Der hat aber auch diese Saison, der hat teilweise noch nicht mal einen Rotation-Spot gehabt, ne?
Stimmt.
Also für das Geld kriegt man einen besseren Spieler.
Ja, das,
das also ich glaube, das ist das große Problem.
Bitter aus. Ja, ja.
Also an die Frage schloss ich noch an, ob vielleicht Kevin Love oder Bradley Beal oder vielleicht sogar beide geholt werden können. Also ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Kemba Walker verdient diese Saison einen absolut Unterwert, 12 Millionen. Und wenn die Hornets ihm einen Maximalvertrag geben wollen, dann müssen sie ihm 189 Millionen für 5 Jahre geben. Oder wenn er All-NBA-Team erreicht, was gar nicht so schlecht aussieht, also auf jeden Fall im Bereich des Möglichen liegt, dann müssten sie ihm 221 Millionen für 5 Jahre bezahlen. Und ja, wir haben es ja jetzt gesehen, die Verträge, die laufen noch größtenteils 2 Jahre oder sogar noch länger. Also zum Beispiel Nicola Batum, der bekommt noch 76 Millionen, also noch jetzt, sagen wir mal, also für diese Saison 24, davon hat er dann 12 jetzt wahrscheinlich schon bekommen. Danach noch 50 Millionen für Nicola Batum. Und von solchen katastrophalen Verträgen haben sie halt den kompletten Kader vollgestopft. Und damit kann man eben nicht so besonders viel machen. Also ich hatte schon gedacht, eine Möglichkeit, die man natürlich hätte, wäre es zu probieren, wie die Clippers das gemacht haben mit Blake Griffin. Kemba Walker erzählen, wir retiren dein Trikot und wir lieben dich über alles. Und dann ein halbes Jahr später, wenn er getradet werden kann, sofort verschachern und dafür was anderes bekommen. Aber ich weiß nicht, ob man das mit seinem Franchise-Player unbedingt macht und ob Michael Jordan das unbedingt macht. Zu der Idee, dass man ihn jetzt bei der Trade-Deadline abgeben könnte. Die Hornets haben, glaube ich, schon mal die Fühler ausgestreckt. Es gab schon mal Gerüchte, dass die Hornets Kemba Walker traden wollen. Und ich glaube, es war dann einfach so, dass die Angebote, die gekommen sind, nicht gut genug waren, weil Kemba Walkers Marktwert dann eben doch nicht so hoch ist. Kleiner Point Guard, der vielleicht auch mit dem Alter nicht mehr so gut spielt, wie er es jetzt gerade tut. Und ja, von daher, ich habe das Gefühl, die Hornets sind in einem kleinen Markt. Und vielleicht wäre es, obwohl es dann sehr teuer wird, doch eine Option, weil Kemba Walker eben auch schon gesagt hat, dass er bei den Hornets bleiben will, ihm eben doch diesen Maximalvertrag zu geben. Dann hat man ihn 5 Jahre. In 2 Jahren, also nach dieser Saison, in 2 Jahren ist man dann die ganzen schlimmen Verträge los und kann dann vielleicht doch noch mit Kemba Walker ein ganz gutes Team aufbauen. Vielleicht ist das für so einen kleinen Markt doch das Beste, was man machen kann, denn die Charlotte Hornets haben fast noch nie einen guten Free Agent an Land gezogen. Und ja, noch ein Satz zu Love und Beal. Beal kann man mit dem, was man im Kader hat, niemals bekommen. Noch nicht mal, wenn man Kemba Walker abgibt. Das Level, auf dem Beal gerade spielt, ist einfach zu gut und er ist jünger als Walker. Und Kevin Love sollte man sich auf keinen Fall holen, denn wenn Kevin Love so weiter performt, wie er es jetzt in letzter Zeit getan hat, ist das einfach ein katastrophaler Vertrag, mit dem man noch schlimmer in die Krise rutscht, als man es bisher schon ist.
Aber Love würden sie bekommen, ne? Also das wäre schon möglich. Denn für die Cavaliers ist, ich meine, sie haben ihnen den Vertrag jetzt gegeben, aber eigentlich passt Love nicht so richtig in das Konzept rein. Er bringt ihnen eigentlich nichts derzeit, weil sie ja auch gar nicht gut sein wollen. Und das wird vermutlich auch noch im nächsten Jahr so sein. Also eigentlich ist auch der Marktwert von Love gerade so runter, dass man sagen könnte, wenn sie diesen Schwung jetzt mal haben wollen, also wenn sie nochmal irgendwie irgendwie versuchen wollen, mit allen Mitteln ein mittelmäßiges Playoff-Team zu sein im Osten, dann wäre es möglich, zum Beispiel mit einem Trade, ich habe hier gerade mal die Trade-Maschine angeschmissen, Michael Kidd-Gilchrist, Malik Monk, und dann sagen wir noch mal 1 oder 2 Picks dazu und dann haben sie ihren Spieler. Mit den Picks aber können die Charlotte Hornets ja sowieso nichts anfangen. Die draften ja sowieso nur schlechte Spieler seit eh und je. Wäre eine Möglichkeit, es wäre nicht, was ich Ihnen raten würde, aber Kevin Love wäre möglich, sich zu holen.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt wirklich kein CBA-Experte oder sowas, aber nachdem sie ja Love jetzt im Sommer erst diese Extension gegeben haben, können sie ihn überhaupt jetzt schon traden oder geht es erst im nächsten Sommer?
Nee, es geht eine Frage. Wenn die Extension länger als 2 Jahre ist, kann man den Spieler erst ein halbes Jahr später traden.
Okay, genau. Also wäre es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich sowieso noch nicht möglich, vermute ich dann.
Nee, Trade-Deadline könnten sie Kevin Love nicht traden.
Genau, also wäre das sowieso erst eine Überlegung für nächsten Sommer. Und ja, also ich finde, der Nils hat da gerade schon gute Punkte genannt. Love ist insofern interessant, dass die Cavs wahrscheinlich gerade selber nicht so richtig wissen, was sie mit ihm anfangen sollen, weil er eigentlich nicht in ihre Kaderstruktur passt, beziehungsweise in ihre langfristige Planung. Aber ich sehe das Problem bei den Hornets ganz ähnlich. Also ich habe ja gerade schon skizziert, dass ich da ein bisschen mehr auf den Rebuild drängen würde. Und auch mit einem Kevin Love sehe ich die Probleme des Teams jetzt nicht plötzlich behoben und sie irgendwie als wahnsinnig gutes Team. Zumal man ja dann schauen müsste, dass man eben im Sommer den Kader noch so weit aufbessert, dass man halt wirklich gute Chancen in den Playoffs hat. Und ich sehe die Möglichkeiten nicht, wie sie es schaffen, da ein Osten-Homecourt-Team zusammenzustellen. Aber finanziell müssen sie wahrscheinlich trotzdem recht tief in die Tasche greifen. Deswegen würde ich an der Stelle auch nochmal den Advokat spielen für eben den Rebuild, den man dann im nächsten Jahr einleiten könnte. Weil, das hat der Arne schon kurz gesagt, in 2 Jahren hat man fast keine Verträge in den Büchern. Also momentan steht da nur Cody Zeller mit 15,5 Millionen und mehrere Teamoptionen bei den Rookies. Ansonsten sind dann alle Verträge raus. Ja, Nicolas Batum sehe ich gerade, hat man noch mit 27 Millionen. Aber es ist okay, man hätte wirklich ziemlich viel Capspace und könnte dann auch im nächsten Jahr schon schauen, ob man nicht den ein oder anderen Contract, der dann expiring ist, eben in einen Deal einbaut. Und könnte dann halt wirklich nochmal von vorne anfangen, weil sonst hat man halt dieses Problem, was auch das ein oder andere Team hat, dass man halt wirklich auf Jahre festgelegt ist, in der Mittelmäßigkeit rumzudümpeln. Und ich persönlich bin dann immer eher der Verfechter davon, dass man halt wirklich nochmal alles einreißt, nochmal versucht, komplett neu zu starten. Man hat ja jetzt auch mit Miles Bridges einen einigermaßen interessanten Spieler. Malik Monk zeigt wenigstens mal ein paar erste Ansätze. Und dass man dann versucht, so ein bisschen eben wieder neues Talent zusammenzusammeln und wirklich nochmal komplett das Fundament neu aufzubauen.
Ja, ich bin eigentlich eher dafür, das nicht unbedingt zu tun. Also ich bin eigentlich eher dafür, dass man möglichst ganz gut bleibt oder nur ganz kurz schlecht wird, weil man sieht ja, dass viele Teams sehr, sehr lange im Tabellenkeller zubringen, wenn sie einmal in diesen Tank-Modus gehen und dann eben für 7, 8, 10 Jahre dann nicht mehr wieder rauskommen. Und zudem ist es bei diesem Kader eben auch so, dass man das Tanken wirklich bei Null anfangen muss, denn jetzt einfach andere Teams können eben noch gute Spieler, die sie haben, für wenigstens im Moment sind es ja meistens geschützte Picks, also protected, wenigstens für die abgeben oder nochmal 1, 2 interessante Spieler dazu kriegen, die vielleicht in der Zukunft was sein könnten. Bei dem Kader von den Charlotte Hornets gibt es eben fast nichts, was irgendeinen Wert hat. Das ist alles Kram, ich will jetzt Spieler nicht als Kram bezeichnen. Das sind alles Spieler, die kaum jemand in seinem Kader haben will, auch für das Geld, das sie verdienen. Von daher kann man fast nichts machen, um den Rebuild irgendwie zu beschleunigen. Und von daher bin ich auch absolut der Meinung, auch wenn die Draftpicks jetzt in den letzten Jahren immer mies waren, Cody Zeller, Michael Kidd-Gilchrist, es waren Top 5 Picks und nichts davon ist was geworden. Also eigentlich ist Kemba Walker der einzige Spieler in der gesamten Karriere von Michael Jordan als jemand, der was zu sagen hat, der irgendwas geworden ist. Rip Hamilton auch, aber den hat er dann gleich weggetradet. Ansonsten war es Kwame Brown und so weiter. Also man sollte aber trotzdem diese Picks behalten, auf keinen Fall Kevin Love holen und versuchen eben ja diese Verträge auslaufen zu lassen und dann mit guten jungen Spielern und einfach mal ein paar guten Entscheidungen wenigstens ein Team zu bauen, das jung und interessant ist. Und ja, also die Charlotte Hornets sind im Moment außer Kemba Walker schon wirklich wahrscheinlich das unansehnlichste Team der Liga.
Ja, das kann stimmen. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Ich habe halt auch gewisse Bedenken, mit Kemba Walker als besten Spieler in die Playoffs zu gehen. Ein Kollege von mir, der Julian Lager heißt, der hat neulich einen sehr interessanten Artikel geschrieben über Teams, deren bester Spieler halt ein Guard ist, der vornehmlich über sein Shooting kommt, wie zum Beispiel Damian Lillard oder auch Kemba Walker, dass solche Teams halt einfach ja, in den Playoffs dann doch gewisse Probleme haben, weil diese Spieler eben defensiv angreifbar sind und offensiv die Vergangenheit gezeigt hat. Also beispielsweise auch letztes Jahr die Serie Pelicans gegen die Blazers, dass es da gute Möglichkeiten gibt, solche Spieler dann mit gezieltem mit gezielter Strategie zu limitieren. Insofern, ja, sind wir da, denke ich, einfach unterschiedlicher Meinung grundsätzlich.
Hm. Ja, so oder so wird das, glaube ich, für den Freund von Andreas, der die Frage gestellt hat, eine nicht so leichte Zeit in den nächsten Jahren mit den Hornets. Vielleicht kann er sich noch ein paar alte Highlight-Tapes von Alonzo Mourning und Maxi Brooks ansehen. Und in einigen Jahren geht es dann wieder bergauf. Ist ja schon mal ganz schön, dass sie ab und zu die alten Trikots tragen. Und das sieht alles ganz schick aus. Ansonsten ist der Kader momentan relativ murks. Wie gehen wir weiter vor im Podcast? Ich habe mir noch notiert, dass wir einmal über die Denver Nuggets Defense sprechen wollten. Ist es nicht so?
Ja, genau.
Ein Thema, was uns ja auch irgendwo in dieser Saison zusammengeführt hat und wo auch Diskussionen von uns untereinander auf Facebook schon losging. Die Denver Nuggets Defense, ein Phänomen in dieser Saison, worüber viel geschrieben und gesprochen wird. Daher, dass die Denver Nuggets in der letzten Saison eine der schlechtesten Verteidigungen der Liga hatten, Platz 25 nach dem defensiven Rating, innerhalb eines Jahres nun ohne nahezu den Kader zu verändern, zumindest Spieler, die auf dem Feld stehen, haben sich seitdem nicht großartig geändert, außer den Verletzungen, die sie haben, sind sie aktuell, wenn ich jetzt ganz aktuellen Stand habe, neuntbeste Verteidigung in der Liga, richtig?
Zehnter?
The Glass, Zehnter, ja.
Okay. Ja, Coach Michael Malone trainiert die Nuggets in seiner vierten Saison. Ursprünglich war er als Defensivspezialist bekannt. In den ersten Jahren jetzt bei den Nuggets hat man ihm das fast schon aberkannt. Das ging ihm auch selber gegen den Stolz. Jetzt sagt er, Defense ist unsere neue Identität. Und zwei Fragen, die wir, denke ich, dazu diskutieren wollen. Wie haben die Nuggets es geschafft? Und ist dieser Erfolg in der Defense von Dauer? Was meint ihr? Was meinst du, Tom?
Ja, also ich finde das eine wahnsinnig spannende Frage, wie du schon gesagt hast, war jetzt auch schon mehrmals kleiner Aufhänger für Diskussionen, auch zwischen uns untereinander. Und ja, ich fühle mich jetzt natürlich so ein kleines bisschen bestätigt, weil momentan der Trend eher nach unten zeigt. Also ich habe ja schon zum relativ frühen Zeitpunkt gesagt, dass ich den Nuggets die Defense nicht so ganz abkaufe, einfach weil die Art der Würfe, die sie zulassen, eigentlich nicht die Würfe sind, die man als Defense zulassen möchte. Und genau, also eben, momentan sind sie auf dem 10. Platz defensiv. Sie lassen oder forcieren wenig gegnerische Turnover, sind dafür ganz gut im Defensiv-Rebounding, aber lassen halt vor allem sehr viel Abschlüsse am eigenen Ring zu, auch wenn die Quote ganz gut ist, weil sie eben oft aushelfen, oft dann Spieler von den Eckenschützen zur Hilfe schicken. Allerdings ist die Konsequenz logischerweise, dass sie relativ viele Dreier schlucken müssen. Also da sind sie wirklich eins der Teams in der Liga, das eben sehr viele Dreier bekommt, auch sehr viele Dreier aus der Ecke, also eigentlich sogar die meisten der gesamten Liga, aber die Gegner treffen die Dreier bisher nicht und das ist auch so ein bisschen eine spannende Geschichte, weil es eben schwierig ist, eindeutig zu sagen, warum das der Fall ist. Also ich habe mir auch mal angeschaut, wie viele dieser Dreier denn offen oder weit offen sind und es ist eigentlich eine relativ durchschnittliche Menge, also es ist jetzt nicht so, dass sie die Dreier auch wahnsinnig eng verteidigen, allerdings auch nicht so, dass sie alle weit offen sind, sondern eigentlich sind sie da relativ im Liga-Durchschnitt. Aber trotzdem konnten die Gegner es bisher nicht so wirklich bestrafen. Und ja, für mich stellt sich jetzt einfach die Frage, wie schafft man es als Team so gut zu sein, wenn man eigentlich die beiden effizientesten Würfe im Basketball abgibt? Und ja, vielleicht könnt ihr versuchen, da eine Beantwortung zu finden.
Ja, also ich habe mir die Denver Nuggets erstmal so im Kontext der anderen Top-Defensivteams der Liga angeguckt und mal geguckt, wie sieht es eigentlich insgesamt so aus? Also was machen Teams in der Defense? Was funktioniert? Und die Denver Nuggets, die sind halt bei den Dreiern, wie sie die verteidigen, ungefähr so in dem Bereich jetzt über die Saison gesehen, wie die Boston Celtics es machen. Also sie bekommen ungefähr genauso viele, sie lassen ungefähr genauso viele zu und auch die Quote liegt da ungefähr in einem ähnlichen Bereich. Und das finde ich schon mal ganz interessant, denn als wir bei Facebook diskutiert hatten, da habe ich ja schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass eine gute Defense die Dreierquote eben doch schon beeinflussen kann. Und du hast dann natürlich Artikel geschickt und gesagt, dass es bewiesenermaßen nicht so ist. Also ich persönlich als Basketballspieler, der lange Zeit gespielt hat, muss sagen, dass ich das schon eher bezweifle. Also ich weiß, dass es in der NBA die Denkweise gibt, eine Hand im Gesicht machen und schützen nichts aus. Trotzdem glaube ich, wenn man sich die Zahlen insgesamt anguckt, dann ist es so, dass manche Teams eine richtig gute Defense spielen und die Dreierquote und auch die zugelassenen Dreier ist richtig hoch und richtig viel, richtig gut. Und andere Teams, die sich dann vielleicht mehr darauf konzentrieren, lassen dann eben eine niedrigere Quote zu. Und ich hatte mir das auch mal angeguckt, also in den letzten 7 Jahren gab es kaum mal ein Team, das eine Top-10-Defense hatte, das im Bereich zwischen 20 und 30 bei der Dreierquote lag. Und die meisten Top-Teams waren eben bei der Dreierquote tatsächlich gut. Da gibt es viele Anomalien. Meiner Meinung nach lässt sich das eben auch schon dadurch erklären, dass ein Team ein anderes defensives Konzept hat. Aber wir werden es weiter beobachten. Ich glaube, man kann es gerade auch gar nicht so genau sagen. Ich habe noch die Idee gehabt, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die Denver Nuggets da sehr selektiv sind, wem sie die Dreier geben und wen sie von der Dreierlinie eben quasi weglaufen. Also dass sie eben den Closeout so machen, dass der Spieler keinen Dreier nehmen kann. Und die Denver Nuggets lassen eben auch sehr wenig Würfe aus der Midrange zu und da auch sehr niedrige Quoten. Von daher könnte es einfach auch sein, dass die Perimeter-Player meiner Meinung nach eben doch einen guten Job machen und da weniger zulassen. Also ich weiß, dass es diese Artikel gibt, aber ich bin da einfach noch so ein bisschen anderer Meinung und würde da einfach gerne einfach nochmal irgendwie mehr recherchieren und mehr abwarten.
Also man muss ganz kurz, das werde ich vielleicht noch betonen wollen, dass es klar ist, dass eben der Zusammenhang zwischen Defensivrating und zugelassener Dreierquote da ist, aber die Frage ist so ein bisschen, in welche Richtung wirkt die Kausalität? Also ist die Defense gut, weil sie eben eine schlechte Dreierquote zulassen, oder lassen sie eine schlechte Dreierquote zu, weil sie eine gute Defense haben? Würde ich persönlich jetzt nicht eindeutig beantworten können, aber es ist klar, dass sich auf jeden Fall gegenseitig beeinflusst. Und was mir halt noch nicht so ganz in den Kopf rein will, ist halt, dass eben sie ja doch recht viele offene Dreier zulassen und es halt Eckendreier sind und es halt wirklich von allen Dreiern, die man so nehmen kann, eigentlich der beste Wurf ist. Und ich habe mir in den letzten Wochen auch viele Nugget-Spiele angeschaut. Nutze jetzt auch mal ganz kurz die Stelle, um einen guten Kumpel von mir zu bewerben, der momentan an einem Artikel über die Nuggets-Defense sitzt. Der dürfte jetzt auch in den nächsten Tagen kommen. Da werden sicher auch nochmal ein paar Erkenntnisse zutage gefördert werden, weil der die jetzt auch über Wochen oder Monate hinweg sehr intensiv verfolgt hat. Und ja, mir ist eben auch gefallen, dass sie, wenn Jokic im Pick-and-Roll involviert ist, halt wirklich viel oder nahezu immer versuchen zu hatchen und eben so ein bisschen ihn quasi zu unterstützen. Und wenn dann der Ball zum Rollman geht, beziehungsweise der Guard die Penetration schafft, dann kommen halt wirklich immer die Hilfe aus den Ecken und dadurch werden die Eckenschützen frei. Und ja, irgendwie will mir das noch nicht so ganz in den Kopf rein, warum die Gegner die da nicht treffen,
Ich gebe dir da an dieser Sache völlig recht und ich habe das auch nochmal mit diesen Eckendreier nachgesehen und es ist schon relativ erstaunlich, dass tatsächlich die gegnerischen Teams da eine relativ schwache Quote haben, gegen die Nuggets aus der Ecke den freien Dreier zu treffen. Ich war nie jetzt ein Genie, wenn es um Stochastik und Zufall geht. Stelle ich mir schon die Frage, warum gehen die Quoten da teilweise so weit auseinander und wie viel Einfluss kann Zufall haben oder hängt da vielleicht doch irgendwas in der Halle bei den Nuggets? Es ist schon sehr spannend und es wäre für mich auch ein Grund zu sagen, auch diese These aufzuwerfen, wenn es in Richtung Playoffs geht und dahin, dass Teams vermehrt gucken, wie können wir in so einer 7-Spiele-Serie ein Team knacken, wie können wir eine Defensive knacken, dass dann auch wirklich die Schwachstellen angesteuert werden, dass wirklich dann auch Jokic attackiert wird. Und das ist mir auch aufgefallen, dass dann die Hilfe vom unteren Zonenbereich kommt und dann bewusst auch der Schütze in der Ecke freigelassen wird. Und spätestens, wenn sie dann gegen Teams spielen, die das auszuloten wissen und die dann ihre Gunner da in die Ecke stellen, dann ist in den Playoffs, denke ich, Ende.
Ja, in dem Zusammenhang auch noch ganz, ganz interessant oder witzig. Also mittlerweile in der modernen NBA ist es ja auch so, dass viele Teams eben auch freie Dreier aus Transition-Möglichkeiten schöpfen. Also dass da eben nicht mehr bis zum Korb durchgezogen wird, sondern gerne auch mal der Pull-Up-Dreier genommen wird, beziehungsweise man eben lieber rauspasst und eben den Catch-and-Shoot-Dreier nimmt aus der Ecke oder sowas. Und die Nuggets sind momentan ja so eins der besten, wenn nicht sogar das beste Transition-Defense-Team der Liga. Soll heißen, sie lassen eben kaum Möglichkeiten zu für gegnerische Transition und sind auch sehr effizient bei den wenigen Möglichkeiten, die sie zulassen. Also die Gegner haben da eine sehr geringe Punkteausbeute. Aber gleichzeitig sind sie auch noch das beste Offensiv-Rebounding-Team der Liga. Und das ist auch so eine kleine Anomalie, wo mich persönlich vor das eine oder andere Fragezeichen stellt, weil normalerweise sagt man ja so ein bisschen, dass ein Team eben entweder das offensive Brett attackiert oder eben guckt, dass die Spieler möglichst schnell in die Defense zurückkommen. Also zum Beispiel die Spurs sind ja seit Jahren dafür bekannt, dass sie eben immer eher die Transition-Möglichkeiten wegnehmen, wie das Brett zu attackieren. Und klar, Nikola Jokic ist jetzt auch ein Spieler, der eben schon per se den ein oder anderen Offensiv-Rebound abstaubt, aber dass sie es trotzdem da schaffen, sowohl die Transition eben sehr gut im Griff zu haben, als auch das Offensiv-Rebounding, spricht für mich auch wieder so ein bisschen dafür, dass es vielleicht auch einfach so ist, dass der Gegner in der einen oder anderen Situation dann diese Transition-Dreier nicht trifft, aus welchen Gründen auch immer, obwohl es eigentlich gute Wurfgelegenheiten wären. Ja.
Also eine Theorie dazu, ich habe jetzt ja auch ziemlich viel Nuggets-Basketball geguckt. Jokic wirft gerne mal zwei oder dreimal daneben und holt sich den Ball immer gleich wieder. Und bei der Transition würde er es eh nicht rechtzeitig nach hinten schaffen. Von daher ist es egal, das müssen dann die anderen machen. Ja, aber also wenn man die Zahlen sieht, ich gebe dir recht, wenn die Dreier besser getroffen werden, dann haben die Nuggets auf jeden Fall ein Problem. Denn auch im Zwei-Punkt-Bereich ist die Quote, die sie zulassen, sehr hoch. Allerdings lassen sie ziemlich wenig zu im Zwei-Punkt-Bereich. Und ja, am Ring halt ziemlich viel. Und da ist die Quote aber auch noch ganz okay dafür, dass sie mit Jokic auf Center spielen. Aber wie du schon sagst, also die Nuggets-Defense zeichnet sich eben im Moment dadurch aus. Und das ist eben auch der große Unterschied zur letzten Saison und auch der große Faktor, also wenn es jetzt einigermaßen aufrechterhalten werden kann, das defensive Rating. Der große Faktor, warum es in dieser Saison anders ist, ist eben, dass Jokic nicht absinkt, also droppt, sondern hedged oder eben einfach Show und Recover spielt. Also teilweise hedged er auch nicht richtig raus, geht nicht aggressiv ran, sondern macht nur den Schritt raus und geht wieder zu seinem Mann zurück. Und dadurch bringt man eben den Ballhändler dazu, den Ball abzugeben, und er kann Jokic nicht im 1 gegen 1 attackieren. Aber das machen sie auch selektiv, denn in manchen Spielen, jetzt zum Beispiel vorletzte Nacht gegen die Portland Trailblazers, da haben sie es anders gespielt. Da hat Jokic dann wieder gedroppt. Also wenn die Spieler es nicht bestrafen oder auch ihre Dreier nicht treffen, dann spielen die Denver Nuggets auch gerne Drop-Coverage weiterhin. Und gegen James Harden dann eben fast nur hatchen. Und die Houston Rockets haben die Nuggets da komplett auseinandergenommen. Also James Harden hat einen Zuckerpass nach dem anderen gespielt und dann haben die anderen Spieler ihre Würfe getroffen und haben das Ding locker gewonnen. Ja,
was auch noch ganz interessant ist, also ich habe mir auch mal so ein bisschen die On-Off-Werte angeschaut, weil ja auch Jokic gerade am Anfang der Saison dann auch ein bisschen dafür gerühmt wurde, dass eben jetzt seine Defense so viel besser ist, und ich glaube, sein Einsatz ist auch tatsächlich ein bisschen besser, aber trotzdem ist es eben nach wie vor so, dass die Defense um 6 Punkte besser spielt, wenn er nicht auf dem Platz ist. Für Jamal Murray gilt Ähnliches, und was da halt auffällt, ist, dass zum einen Paul Millsap wenig überraschend ein positiver Faktor scheinbar darstellt, mit einem On-Off-Wert von +4 für die Defense, und auch die beiden Überraschungsspieler Malik Beasley und Torrey Craig, die jetzt so ein bisschen in die Bresche gesprungen sind für die Verletzten. Also Gary Harris hat ein paar Spiele verpasst, Will Barton hat bisher nahezu die gesamte Saison verpasst, und die beiden machen defensiv auch einen sehr guten Job, von ihnen noch ein paar gute Szenen gesehen. Insofern profitieren sie momentan in Anführungszeichen auch so ein bisschen davon, dass halt zum Beispiel Will Barton, von dem ich jetzt defensiv nicht sonderlich viel halte, noch nicht allzu viele Minuten auf dem Platz gestanden ist, und haben da eben Rollenspieler gefunden, die in der Hinsicht auch ihren positiven Impact dazu beitragen. Aber nichtsdestotrotz würde ich nochmal betonen wollen, dass ihr Defensivrating momentan eben so ein bisschen abfällt. Also im ersten Monat der Saison war es noch sehr, sehr gut mit 102. Dann im November lag es eben bei 105, im Dezember dann bei 109. Und jetzt in ein paar Spielen im Januar, weil da jetzt das letzte Spiel, glaube ich, nicht mehr drin ist, aber liegt es bei 112. Also die Entwicklung zeigt so ein bisschen die falsche Richtung.
Ja, und allgemein, ich habe auch nochmal den Liga-Stand dazu. Also in den letzten 15 Spielen ist das defensive Rating Platz 24.
Okay. Ja, genau. Also eben ist
sie da. Sie sind also in den letzten 15 Spielen schon eher wieder auf dem Level der Vorsaison angelangt.
Ja. Und was auch noch hinzukommt als letzten Punkt dazu, ist, dass auch ihr Schedule jetzt zunehmend schwerer wird. Also am Ende der Saison könnte da wieder ein etwas durchschnittlicherer Wert dastehen. Wenn auch, muss man trotzdem betonen, sie eben auf jeden Fall, denke ich mal, besser abschneiden werden als in der letzten Saison, wo sie eben in der Bottom 10 der Liga verortet waren.
Ja, allerdings muss man sagen, dass sie jetzt in diesem Run sehr, sehr gut gespielt haben. Also sie haben von den letzten 15 11 gewonnen. Sie haben von den letzten 25 19 gewonnen. Und sie haben eben, obwohl die Defense schwächer geworden ist, trotzdem ihre Spiele gewinnen können. Das defensive Rating war die ganze Zeit Top 10, meistens sogar Top 5. Also Top 5, Top 6 so ungefähr. Und ja, also es ist natürlich jetzt schon ein Problem, dass die Defense wieder schlechter wird. Und wir werden das natürlich auch weiterhin genau beobachten. Aber immerhin gewinnen sie noch zu einem großen Teil ihre Spiele. Aber ja, da kommt natürlich die Frage auf, wie sieht's aus, wenn man mit dieser Defense, also auch mit dieser Hedge-Defense, in die Playoffs geht? Und was ist denn da dein Gefühl, Tom? Können die Denver Nuggets mit dieser Art Defense zu spielen ein bisschen was reißen?
Also ich mache mir da schon Sorgen. Noch ganz kurz, was du gerade gesagt hast, eben sie waren im letzten Stretch dennoch sehr gut. Es liegt auch daran, dass eben ihre Offense so langsam wieder richtig in Form kommt. Also sie kratzen jetzt auch schon wieder in der Top 5. Und das ist auch das Ende, wo ich ihnen in den Playoffs tendenziell eher die Chancen geben würde, gegnerische Teams zu besiegen, weil sie halt wirklich sehr gute offensive Möglichkeiten haben. Nikola Jokic hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr seine Rolle als Scorer embraced, also hat jetzt eben seine Wurfanzahl erhöht, hat jetzt im Dezember und Januar 17 Würfe genommen anstatt 13 und hat eben auch 23 Punkte im Schnitt erzielt bei einem 61er True Shooting, also sehr effiziente 23 Punkte. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, den sie in den Playoffs gehen müssen offensiv. Also dass Jokic halt wirklich die Verantwortung übernimmt und auch die klare erste Scoring-Option ist. Und defensiv mache ich mir da schon echt Sorgen um sie, weil eben ihr defensives Konzept, was wir jetzt auch eigentlich schon sehr schön skizziert haben, halt dann doch mit gezieltem Scouting sehr gut ausrechenbar und angreifbar ist. Und ich mir vorstellen kann, dass viele Teams dann ähnlich wie auch schon James Harden eben dann ganz gezielt halt die Optionen, die sie offen lassen, eben bestrafen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass jemand wie Will Barton wieder ins Team integriert wird, vielleicht sogar ein Isaiah Thomas diese Saison irgendwann noch spielt,
ja,
dann könnte das defensiv wirklich schwierig werden.
Ja, sie müssten halt offensiv tatsächlich Feuer fangen, ne? Das müsste in der Offensive dafür umso besser laufen. Und interessanterweise ist ja auch der Pick and Roll, der ihnen in der Defense so oft Probleme bereitet, vor allem wenn Jokic ihn verteidigt, in der Offensive auch genau ihre Stärke. Also wenn sie mit Murray und Jokic einen Pick and Roll laufen, da haben sie so viele verschiedene Varianten, wenn Jokic rauspoppt, den Dreier nimmt oder Murray irgendwie hart zum Korb geht, der Verteidiger unterm Block entlang läuft und Murray einfach draufballert. Da sind sie halt schon wirklich stark und unter anderem sind sie da auch so stark und so flexibel, weil Jokic, also aktuell der Center mit dem besten Ballhandling, dem besten Touch einfach, was auch das Passing angeht, für mich in der NBA ist und auch in der All-Time-Liste da schon auftauchen müsste, was der einfach diese Saison schon für unglaubliche Sachen gemacht hat. Von einhändigen Rebound mit direkten einhändigen Pass übers ganze Feld, über mit einer Hand den Ball fangen und direkt in den Korbleger aus einer schwierigen Situation mit einem harten Pass. Der hat echt eine unfassbare Ballkontrolle, der hat für mich teilweise mehr Passing-Skills als einige Guards in der Liga. Da sind sie offensiv natürlich sehr, sehr stark. Also bei Isaiah Thomas muss ich sagen, also für mich erstmal die Frage, ob er überhaupt noch diese Saison dann tatsächlich integriert wird in die Mannschaft. Und wenn ja, kann das mit seinem Ego klappen? Und ist es nicht vielleicht besser, davon dann doch Abschied anzunehmen? Aber da ist offensiv auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Und das wird dann natürlich auch in den Playoffs die Stärke sein.
Ja, also was ich wirklich auch spektakulär finde, ist, dass sie ja sogar nicht nur Murray Jokic Pick and Roll mit Murray als Ballhändler laufen, sondern letzte Zeit auch verstärkt Jokic Murray Pick and Roll. Also mit Jokic als Ballhändler.
Ja.
Murray stellt die Screens. Und das ist wirklich unglaublich, was die beiden gerade für eine Chemistry entwickeln. Also eben auch mit Handoffs und allem drum und dran, weil halt beide den Ball ziemlich gut handeln können. Beide haben verschiedene Möglichkeiten, zu Punkten zu kommen. Ich mag auch Murrays Game eigentlich ganz gerne. Er ist leider immer wieder recht ineffizient unterwegs und konnte sich da noch nicht so richtig in der Summe stabilisieren, aber er hat wirklich ein sehr breites Arsenal an Moves und eben ich denke, dass dann auch in den Playoffs das ihre größte Waffe wäre, halt mit den beiden im Two-Man-Game zu agieren und dann zu hoffen, dass die Schützen, wie zum Beispiel auch Monte Morris, der jetzt so ein bisschen in die Bresche gesprungen ist auf der Point-Guard-Backup-Position und wo ich auch momentan gewisse Schwierigkeiten für Isaiah Thomas sehen würde, ihn da wieder aus der Rotation zu drängen, eben der dann solche Pässe, die dann von einem der beiden kommen, bestrafen kann. Und genau, also das ist echt eine sehr interessante Konstellation, die die Denver Nuggets da in den beiden haben.
Ja, eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, die ich bei der Recherche noch gesehen hatte, war, dass die Denver Nuggets sehr viele Quiet Drills gemacht haben, als sie angefangen haben, die Defense einzustudieren. Also Quiet in dem Sinne, dass die Coaches kein einziges Wort gesagt haben Und das ist wohl sehr ungewöhnlich, weil die Coaches normalerweise die ganze Zeit ein Kommando nach dem anderen reinschreien. Und die Spieler wussten erstmal gar nicht so genau, was los ist und haben dann irgendwann eben gemerkt, okay, es soll einfach dazu dienen, dass wir mehr kommunizieren. Und jetzt ist es eben so, dass die Denver Nuggets schon so spaßeshalber sowas einführen wie most words per second oder most words per minute. Also wer am meisten redet in der Defense. Und ich muss auch sagen, dass mir das doch sehr aufgefallen ist. Es ist natürlich eine Defense, die von guten Teams oder von Teams, die dafür gut vorbereitet sind, eigentlich recht simpel ausgespielt werden kann. Und man kann sich da eben schon recht leicht Würfe rausspielen, denn in dem Moment, wo gehatcht wird, kommt ein guter Pass, spielen die eben Überzahl 4 gegen 3. Aber wenn man das eben sehr, sehr gut spielt und danach die Rotationen stimmen, dann kann man es dem Gegner eben doch schwer machen. Und ich muss sagen, die Denver Nuggets spielen das schon wirklich sehr, sehr gut. Also es kommt mir sehr gut vor, sehr konzentriert. Und auch Jokic, ich meine, das, was er jetzt macht, das macht er wirklich schon ziemlich perfekt. Er ist ziemlich clever und er sieht ja wirklich jetzt überhaupt gar nicht athletisch aus und er ist nicht schnell, aber er steht immer richtig, er hat sehr gute Hände und da machen die Denver Nuggets eben auch schon ein paar Sachen wirklich auf einem hohen Level. Aber diese Defense, die sie spielen, die erinnert mich immer total an die Finals Cleveland Cavaliers gegen Golden State Warriors, als die Cavs die ganze Zeit eben Steph Curry sofort gedoppelt haben, damit er den Ball abgibt. Und dann hat Draymond Green den Ball bekommen und danach das meistens eben ziemlich gut ausgespielt und die Cavs hatten keine Chance gegen die Warriors. Und ich glaube, das blüht den Denver Nuggets in den Playoffs. Sie haben jetzt in der Saison bisher fantastisch gespielt. Es gibt kein einziges Team, gegen das sie gerade einen Losing Record haben in der Western Conference, außer die Houston Rockets. Und die Rockets haben eben auch jetzt schon gezeigt, wie man das macht und wie man das ausspielt. Harden ist dann natürlich auf einem sehr großen Level, auf einem sehr hohen Level auch. Aber ich glaube auch, wenn die Playoffs erstmal kommen, dann werden die cleveren Teams die Denver Nuggets schon ganz gut ausspielen können.
Ja, also ich finde gerade das mit den Cavaliers ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eben wirklich ähnliche Szenen in den Playoffs sehen. Also vielleicht, trifft man ja sogar später auf die Warriors und dann werden wir wirklich auch überprüfen können, ob sie es denn wirklich so ausspielen, aber ich sehe die Chancen auf jeden Fall relativ hoch und würde jetzt zum Abschluss aber trotzdem noch betonen, was du auch gerade schon gesagt hast, dass die Nuggets trotzdem bei aller Kritik einfach bisher ein verdammt gutes Team sind. Also eben, sie haben 29 Spiele gewonnen, 13 verloren, haben ein sehr gutes Net-Rating von plus 5 und hochgerechnet würden sie damit momentan für 53 Siege gehen, was ja in diesem wirklich knüppelhart umkämpften Westen wirklich eine mehr als ordentliche Leistung wäre.
Ja. Ja, meint ihr, die Denver Nuggets sind die größte Überraschung der bisherigen Saison?
Ja.
Also ich hatte es schon gesagt.
Ja?
Ja. Also, was meinst du, Tom?
Schwierig. Ich habe da noch die Kings auf dem Zettel. Also, einfach weil die Erwartungshaltung so viel niedriger war. Aber sie gehören auf jeden Fall schon zu den Überraschungsteams. Aber so rein von dem, was ich vor der Saison erwartet hätte, zu dem, was ich jetzt bekommen würde, würde ich persönlich die Kings als größtes Überraschungsteam nennen.
Ja, ich hatte die Kings nicht ganz so niedrig auf dem Zettel, weil sie in der letzten Saison 27 Siege hatten und da ja auch noch getankt haben. Von daher fand ich immer schon die Ansetzung sehr, sehr niedrig. Ja, also ich finde die Kings trotzdem total beeindruckend, aber ich finde einfach, also ich hatte die Denver Nuggets vor der Saison auf den 10. Platz in der Western Conference getippt.
Oh.
Von daher sind sie für mich eben sehr überraschend, dass sie jetzt auf dem 1. stehen. Und ich hatte das vor allem, also ich hatte ihnen zugetraut, dass sie theoretisch auch die beste Offense stellen können, aber ich hatte gedacht, dass sie mit Thomas und Will Barton und den ganzen anderen Leuten, die eben in den letzten Jahren so schwach verteidigt haben und eben Jokic auf Center eventuell sogar die schlechteste Defense der Liga haben könnten. Und Millsap auch als jemand, der oft verletzt ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, da als Faktor gesehen. Von daher hatte ich sie noch nicht mal in die Playoffs getippt. Das hat mich dann natürlich sehr überrascht, dass sie jetzt auf dem 1. Platz sind nach der Hälfte der Saison.
Ich würde vielleicht noch auch noch die Bucks, wenn wir jetzt schon kurz anreißen, reinschmeißen. Die finde ich persönlich auch sehr überraschend. Also ich habe gedacht, es wird ein gutes Team. Ich habe auch gedacht, es wird eben ein Homecourt-Team im Osten. Aber sie sind ja wirklich jetzt eins der absoluten Top-Teams und eben werden ja auch als heißer Eastern Conference Finals-Kandidat beziehungsweise dann sogar Warriors-Herausforderer gehandelt. Insofern würde ich die Bucks da vielleicht auch noch mit reinschmeißen.
Definitiv. Ja, definitiv. Auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was Coaching für einen Einfluss haben kann. Ne? Also Lopez und Ilyasova bringen schon eine Menge und waren ganz wichtige Additions. Zudem war Brockton in der letzten Saison auch viel verletzt. Aber trotzdem, was Budenholzer gemacht hat mit den Bucks, ist schon phänomenal. Und nochmal einen Satz zu den Bucks, weil ich das auch alles mir angeguckt hatte. Die Bucks, die lassen die meisten Dreier zu, also die meisten Versuche und auch die meisten getroffenen Dreier und auch die sechs beste Dreierquote. Gute Defensivteams müssen nicht unbedingt den Dreier gut verteidigen. Dafür lassen sie eben aus dem Zweipunktbereich super wenig zu und vor allem am Ring. Sie lassen die wenigsten Würfe am Ring zu, die zweitschlechteste Quote und auch Floater Range fast nichts. Also bei den Bucks ist es wirklich so, dass die meisten Würfe von der Dreierlinie kommen, wo die Bucks eben die Wette machen, wir schießen besser als ihr, was dann eben meistens funktioniert. Und sehr, sehr viele Würfe aus dem Bereich zwischen 10 Fuß und Dreierlinie. Also die meisten zwischen 10 und 16 Feet. Und da sind die Quoten zwar ganz okay, aber wenn man aus dem Bereich eben ganz okay trifft, also da sind sie so 10., 11. bei der zugelassenen Quote in der Liga, dann passt das eben trotzdem, ne?
Ja, und ganz kurz noch, weil es jetzt auch nochmal gut passt, die Bucks spielen eben momentan oftmals diese vorhin von dir genannte Drop Coverage, die eben die Nuggets letztes Jahr gespielt haben, also gerade mit Lopez auf dem Feld wird da eben viel Drop gespielt. Und dadurch ergeben sich natürlich immer wieder Pull-Up-Möglichkeiten für den Gegner, die die Gegner bisher auch recht gut nutzen konnten. Ja,
ja, genau. Aber ja, sie schießen, also die Dreier, die Milwaukee Bucks dann eben reinschießen, sind eben noch mehr. Und es ist dann eben eine Rechnung. Ne? Wir nehmen euch am Korb alles weg und wir schießen besser als ihr und dann gewinnen wir die Spiele. Ja, wir wollten dann nochmal auf den besten Verteidiger der Liga zu sprechen kommen.
Das passt ja zur Defense,
ne? Ja, genau.
Was, von der Team-Defense zur individuellen Defense.
Ja.
Genau. Tom, du hattest vorgeschlagen, dass wir das Thema mit reinnehmen. Von daher würde ich dir das jetzt einfach erstmal startweise überlassen.
Mhm. Ja, sehr gern. Ich würde dann erstmal noch allgemein was zur Debatte sagen. Also eben Defensive Player of the Year ist ja auch immer ein viel diskutiertes Thema. Und da werden dann immer einige Kandidaten zwischenzeitlich reingeschmissen, beziehungsweise es gibt auch Kandidaten, die eben die ganze Saison lang heiß gehandelt werden. Aber ich persönlich finde die Debatte immer extrem schwierig, einfach weil wir noch nicht so viele Möglichkeiten haben, beziehungsweise eigentlich sogar sehr wenig Möglichkeiten haben, individuelle Defense wirklich sauber zu messen. Also statistisch sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir wirklich zuverlässige Tools haben, die eben die Defense eines Spielers beziffern. Und deswegen müssen wir uns immer noch in erster Linie auf unseren Eye-Test verlassen. Und da ergibt sich natürlich das Problem, dass, um Defensivspieler zu vergleichen, man halt wirklich sehr viel von ihnen sehen muss, beziehungsweise sogar, wenn man die Spiele sieht, auch immer die Schwierigkeit hat, ein bisschen zu beurteilen, okay, war das jetzt gute Defense, war das sehr gute Defense, war das Teil der Strategie des Teams oder hat der Spieler jetzt da eine individuelle Aktion gehabt? Und deswegen finde ich die Debatte immer ziemlich schwierig und bin doch immer so ein bisschen vorsichtig, weil einfach die Vergleichbarkeit der Spieler ziemlich schwierig ist. Und deswegen wird es auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wen wir da so in den Ring schmeißen. Aber ich finde es schwierig zu sagen, das ist jetzt irgendwie eindeutig der beste Verteidiger der Liga, weil dazu müsste man halt wirklich alle in Frage kommenden Kandidaten ausreichend gesehen haben und halt dazu noch so objektiv wie nur möglich evaluiert. Und das ist für die meisten normalen NBA-Fans und auch für Experten eben relativ schwierig zu bewerkstelligen. Mhm. Genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal euch fragen, wen seht ihr denn momentan als Favorit? Von wem seid ihr defensiv bisher besonders angetan? Und wem könntet ihr euch vorstellen, eben einen solchen Award eventuell zu verleihen?
Ich würde dazu gerne nochmal auch noch einen Punkt anbringen, bevor wir zu den Kandidaten dann übergehen. Nämlich, wir hatten ja heute schon häufiger über On-Off-Zahlen geredet, die man bei Basketball Reference findet. Ich habe mich mit den On-Off-Zahlen in letzter Zeit ziemlich intensiv beschäftigt, weil klar, wir versuchen natürlich, die Spieler so gut wie möglich darzustellen und genau zu analysieren, wer bringt jetzt seinem Team was und wer spielt wie gut. Und ich muss sagen, dass ich da auf so ein paar Sachen gestoßen bin, die On-Off-Zahlen auf jeden Fall zu etwas machen, was man sehr stark im Kontext sehen muss. Mhm. Ich will mal ein Beispiel nennen, und zwar Kemba Walker. Der hat in der letzten Saison, also nicht diese, die davor, ein On-Off-Wert insgesamt gehabt, da wird immer Offense und Defense ja zusammengerechnet, von 0,9. Oder was minus 0,9? Moment. Minus 0,9. Und oh ne, das war, ja doch, minus 0,9. Kyle Lowry war es. Entschuldigung. Kyle Lowry in der letzten Saison minus 0,9. Kommen wir mit meinen ganzen Aufzeichnungen schon durcheinander. Und in dieser Saison hat er einen On-Off-Wert insgesamt von plus 15,4. Und wenn man sich das eben anguckt, dann betrifft das einige Spieler bei den Toronto Raptors, dass diese Werte halt mega doll auseinandergehen. Und ich habe es mir mal etwas genauer angeguckt. In der vergangenen Saison war die Starting Five der Toronto Raptors eben so eher so mittel und die Bank war Killer und die haben eben in den Minuten, wo die Bank auf dem Feld war, die anderen Teams immer komplett aus der Halle geballert. Hatten somit die beste Bank und haben dadurch eben auch viele Spiele gewonnen. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Starter länger auf dem Feld sind, die Bankspieler weniger, die Bankspieler spielen gegen schlechtere Spieler. Und wenn man jetzt das umtauschen würde, also die Bankspieler für 30 Minuten aufs Feld und die Starter auf die Bank, dann würde sich das wahrscheinlich eben auch anders darstellen, weil einfach die Competition anders ist. Von daher ist jetzt Kyle Lowry letzte Saison minus 0,9 Spieler und diese Saison plus 15,4. Nein, es ist einfach das Konzept des Teams. Also sie haben Siakam in die Starting Five genommen, Kawhi Leonard ist ein besserer Spieler als DeMar DeRozan und dadurch ergibt sich ein ganz anderer Wert. Und da muss man jetzt zum Beispiel auch, wenn man über die Defensivspieler redet, zum Beispiel bei jemandem wie Miles Turner sagen, die On-Off-Werte von Miles Turner sind nicht so stark, aber die Indiana Pacers haben eben auch eine mega gute Bank. Und Sabonis spielt auch eine richtig gute Defense und da sind mehrere Leute auf der Bank, die eine richtig krasse Defense spielen. Und deswegen sind die On-Off-Werte von Miles Turner überhaupt gar nicht so besonders gut. Und wenn man dann eben bei jemandem guckt, wie zum Beispiel Anthony Davis, der in einem Team spielt, das gar keine Bank hat und das komplett auseinanderfällt, wenn er nicht auf dem Feld ist, die On-Off-Werte sind dann eben auch völlig abgefahren. Ne? Also das ist dann auch plus 13,9 oder so bei Anthony Davis. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen und das muss man eben immer so im Blick haben, ist einfach auch nur noch mal so eine zusätzliche Sache zu dem, was du eigentlich eben schon gesagt hast, Tom.
Ja, ich würde mich dann sogar noch kurz anschließen, weil ich finde, du hast ein paar sehr gute Punkte genannt. Also On-Off-Zahlen sind wirklich eine der Statistiken, wo man noch mehr als bei vielen anderen auf den Kontext eben achten muss, wie du gerade schon angerissen hast, weil die Zahl vermeintlich eben was Individuelles anzeigt, zum Beispiel den individuellen Impact auf die Defense oder Offense, aber halt total viel andere Faktoren mit reinspielen. Also du hast auch gerade schon ein schönes Beispiel gemacht, wie eben fragwürdig dann solche On-Off-Zahlen aussehen können. Und ja, man muss da immer auch die Lineups mit rein betrachten, weil es eben einen sehr großen Unterschied macht, ob ich eben meine Zeit auf dem Feld hauptsächlich mit guten Verteidigern oder mit schlechten Verteidigern verbringe, beziehungsweise wie der Trainer überhaupt seine Rotation zusammenstellt. Und ein beliebtes Beispiel ist da immer Stephen Curry von vor 2 Jahren, beziehungsweise letzten Jahre war es oftmals ähnlich, der halt quasi ununterbrochen mit Draymond Green zusammen auf dem Feld stand. Also die haben, glaube ich, 90% ihrer Zeit oder mehr quasi zusammen auf dem Feld verbracht und hatten dadurch beide wahnsinnig gute On-Off-Werte, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das, obwohl beide eben an eigentlich nur jeweils einem Ende des Felds Spezialisten sind. Aber dadurch, dass sie so viel Zeit gemeinsam auf dem Platz verbracht haben, da eben dann total gute Werte aufweisen konnten. Insofern, ja, muss man viele Sachen bedenken. Eben zum einen die Mitspieler, dann ist Defense natürlich auch immer ein Ort, der eine Sache, die 5 gegen 5 gespielt wird. Also es kann auch sein, dass sich mein On-Off-Wert aus einer sehr guten Zahl zusammensetzt, obwohl ich irgendwie ja eigentlich nur ein Off-Ball-Verteidiger bin, der da nicht so großen Einfluss hat. Oder eben ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Miles Turner, der eben die Aufgabe hat, den Ring zu beschützen. Und die Guards vor mir lassen die ganze Zeit ihre Leute durch und deswegen ist unser Wert nicht besonders gut, obwohl ich quasi das Maximum meiner Möglichkeiten ausschöpfe. Also da muss man einfach mehrere Faktoren bedenken. Genauso die Spielzeit, hast du gerade auch schon angesprochen, eben die Starter spielen halt ungleich mehr Minuten und gegen andere Starter in der Regel im Gegensatz zu Bankspielern. Und deswegen finde ich es halt auch immer interessant, neben dem reinen On-Off-Wert macht der Spieler jetzt, sind sie mit dem Spieler auf dem Feld besser oder schlechter, auch die Frage, wie gut sind sie denn mit dem Spieler? Also es ist gerade auch, um wieder den Bogen zur Defense zu spannen, weil die Defense besser zu machen ist schön und gut, aber im besten Fall macht man die Defense nicht nur besser, sondern eben man schafft es, eine sehr gute Defense zu stellen. Und auch deswegen wird zum Beispiel Paul George wahrscheinlich ganz gern in die Diskussion mit reingeholt, weil eben die Thunder gerade die beste Defensive der Liga stellen. Ich habe auch neulich einen kleinen Artikel geschrieben zur Defensive der Thunder. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch...
ich habe ihn gelesen. Ich habe ihn auch gelesen.
Ah, ja cool, das freut mich. Genau, vielleicht werden wir da auch gleich noch mehr oder weniger indirekt kurz drüber sprechen. Aber eben Paul George ist da, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil er halt jemand ist, der wirklich Teil der besten Defense der Liga ist und dazu eben noch die Defense mit ihm auf dem Feld um 5,5 Punkte besser ist. Also da kann man dann zumindest schon mal ganz vorsichtig vermuten, dass er eben da einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Und ja, jetzt habe ich ziemlich lange am Stück geredet und bin auf jeden Fall gespannt, wen ihr jetzt da in diese Konversation mit reinwerfen wollt.
Ja, Nils, willst du anfangen?
Klar, ich mache gerne den Anfang. Erstmal danke, dass ihr es so gut zusammengefasst habt. Keine zuverlässigen Daten, individuelle Defense versus Team Defense. All die Gedanken habe ich mir vorher auch gemacht und bin dann relativ schnell dazu gekommen, dass ich mich auf den Eye-Test verlasse und mir auch die Frage stelle, in der aktuellen Saison mit den Werten, die ich habe und mit dem, was ich auf dem Spielfeld sehe, welchen Spieler, wenn ich jetzt auch wie in einem Draft picken müsste, wer soll meine Defense erstmal ausmachen, welchen Spieler würde ich nehmen?
Ja, und das ist gut. Und
dabei komme ich eben auf Giannis Antetokounmpo, einfach weil er so vielseitig ist, weil du ihn du kannst ihn als Perimeter-Verteidiger aufstellen, du kannst ihn auf dem Wing haben, du kannst ihn eigentlich an jedem Ort des Platzes kannst du ihn aufstellen und er macht einen guten Job. Und das ist für mich so eine Sache, also dass er eigentlich jeden Spieler verteidigen kann. Seine On-Off-Werte sind, da hat ja jetzt dankenswerterweise der Tom ein bisschen Research gemacht, es liegt nur bei plus 1, also nicht so überragend. Aber für mich ist es einfach in dem Fall das Gesamtpaket, seine Athletik und diese athletische Aggressivität, die er in der Defensive gibt.
Ja, Tom, ich mach mal weiter. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich da lange überlegt habe und dass ich auch da so ein bisschen meine Zweifel habe, ob mein Kandidat der tatsächlich richtige ist. Mhm. Es ist nämlich Rudy Gobert, den ich da genommen habe. Mhm. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass die Rim Protection zwar diese Saison ein bisschen schlechter ist, aber vielleicht ist es auch irgendwie so ein bisschen eine Anomalie. Aber einfach so von seiner Präsenz her, das Rebounding und auch was die Utah Jazz mit ihm in der Mitte insgesamt für eine Defense spielen, überzeugt mich da einfach. Und über die letzten Jahre gesehen war er ja auch mit Abstand der beste Verteidiger. Also diese Saison ist die Quote direkt am Ring nur 17. Platz, Floater Range, nee Quatsch, 13. Platz, Floater Range 12. Platz. Aber einfach so von der Präsenz her und das, was er in den letzten Jahren für die Defense der Jazz gemacht hat, bin ich da schon sehr überzeugt. Und die Utah Jazz Defense ist ja jetzt auch in letzter Zeit wieder erst auf das Level zurückgekommen, das sie in den Jahren vorher hatten, sind jetzt schon insgesamt auf dem 5. Platz gelandet, nachdem sie lange Zeit, ich würde mal sagen die ersten 15 Spiele oder so, eher so zwischen 20 und 30 waren. Also ich sehe da einen starken Trend nach oben und wenn Rudy Gobert sein normales Spiel macht, ist Rudy Gobert schon für mich der beste Verteidiger. Und einen kleinen Zweifel habe ich, weil es eben in den letzten Jahren teilweise vorgekommen ist, dass Teams wie die Houston Rockets ihn so ein bisschen vom Platz spielen, weil er eben an der Dreierlinie nicht so besonders gut verteidigen kann. Aber ich habe jetzt schon auch Spiele gesehen dieses Jahr, wo sie gegen die Houston Rockets mit Drop gespielt haben. Das war allerdings in der Phase, als bei den Houston Rockets eigentlich noch gar nichts zusammenging, wo das ganz gut funktioniert hat und sie dann trotzdem Harden ganz gut verteidigt haben, weil Gobert eben, wenn er droppt, so groß ist, dass er trotzdem den Alley-oop schwer machen kann und trotzdem den Floater schwer machen kann für Harden. Und Harden nimmt eben die langen Zweier nicht. Also er geht dann eben auf den Korb zu. Und naja, wenn es gegen die Rockets geht, bin ich da eher nicht so dabei, aber ansonsten ist es für mich gut Rudy Gobert.
Mhm. Kann ich sehr gut verstehen, auf jeden Fall. Noch eine kleine Korrektur, ich habe es gerade nochmal schnell nachgeschaut. Also die Jazz sind in der Tat sehr gut am Ring. Also in der Defense haben sie eben die drittwenigsten zugelassenen Versuche und die sechstbeste zugelassene Quote, also aus ihrer Sicht. Insofern ist die Rim Protection schon sehr gut und ich würde da auch wirklich viel an Rudy Gobert festmachen, der sich mittlerweile auch über die Jahre hinweg eben diesen Ruf erarbeitet hat, dass er eben ein exzellenter Rim Protector ist und viele Spieler dann auch, ich finde, das kann man auch ganz schön beobachten, dann teilweise auch zögern, beziehungsweise es eben gar nicht erst machen, gegen ihn zu versuchen, am Ring zu scoren. Insofern kann ich den Pick auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ich selber hätte, glaube ich, auch Rudy Gobert momentan vorne, aber ihr habt ja jetzt gerade schon zwei ganz gute Cases gemacht. Also Giannis ist bei mir auch momentan wahrscheinlich sogar ein Top-3-Kandidat. Also auf jeden Fall jemand, den man da auch gut nennen kann. Deswegen würde ich jetzt trotzdem noch mal kurz auf Paul George eingehen, einfach weil ich mich mit dem auch in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt habe. Da kann ich auch wirklich viel Qualifiziertes zu sagen. Und ja, eben Paul George hat momentan echt einen sehr interessanten Einfluss, weil er im Gegensatz zu Gobert und Giannis eben keine klassische Big-Man-Position bekleidet und so ein bisschen vom Flügel aus agiert. Aber er macht es eben sehr geschickt so, dass er so ein bisschen variiert, ob er im Spiel wirklich on-ball einen der besseren Scorer des gegnerischen Teams verteidigt oder, was er in letzter Zeit auch ganz gern macht, ist als Roamer zu agieren, der quasi einen schwächeren gegnerischen Offensivspieler übernimmt und dann halt wirklich schaut, dass er aushilft. Und das ist wirklich was, wo Paul George wahnsinnig gut darin ist. Also er ist eben total aufmerksam, er erkennt total früh, wenn rotiert werden muss, hilft dann aus, läuft gute Closeouts, also hat da wirklich eine herausragende Fußarbeit und schafft es dann wirklich oft eben frühzeitig einen Pass zu antizipieren, den Spieler, der den Pass erhält, anzulaufen, dessen Dreier zu verhindern und trotzdem den Spieler auf dem Weg zum Korb zu begleiten und den Wurf eben zu erschweren. Und eben, er ist auch sehr gut darin, Steals zu holen. Also er ist ein bisschen gamblerisch unterwegs, sage ich mal. Also hat er diese Tendenz zum Gamblen, die man, glaube ich, auch bis zum gewissen Maß braucht, um wirklich hohe Steal-Zahlen zu holen. Bei seinem Kollegen Russell Westbrook sieht man, wozu das führen kann, wenn man es so ein bisschen übertreibt. Also Westbrook hat ja momentan, glaube ich, die meisten Steals der Liga. Es dürften 2,5 sein oder sowas. Aber der ist da wirklich sehr stilfixiert und gibt dann halt auch des Öfteren mal eine gute defensive Position auf. Das ist jetzt bei George nicht so oft der Fall. Allerdings muss man sich natürlich bei einem bei einem Flügelspieler so ein bisschen fragen, wie viel Ringschutz er eigentlich verursachen kann. Und Paul George hat da natürlich auch eine gewisse Hilfe durch Steven Adams, der ebenfalls ein guter Verteidiger ist, vor allem ein guter Postverteidiger, der eben da so ein bisschen hilft, die Zone dicht zu machen. Aber also mich hat sein Einfluss jetzt in den letzten Wochen tatsächlich sehr beeindruckt und der spiegelt sich eben auch in den mit Vorsicht zu genießenden On-Off-Zahlen wieder, wo momentan Defense um 5,5 Punkte besser macht und da eben den Thunder momentan zur besten Defense der gesamten Liga verhilft.
Ja. Ja, und was man ja auch zu der Thunder Defense sagen muss, ist, dass sie den Dreier sehr gut verteidigen. Also sowohl die getroffenen als auch die genommenen. Die Quote ist auch sehr niedrig, aber da bist du ja der Meinung, das hat nichts mit Paul George zu tun.
Das war ein kleiner. Ich sag mal, das Problem bei den Quoten ist, ich merke schon, das fliegt mir jetzt noch um die Ohren. Ich würde niemals so weit gehen und sagen, dass man Quoten überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Sicherlich gibt es da definitiv einen Einfluss, den man ausüben kann. Und Paul George ist halt auch jemand, das habe ich auch in letzter Zeit beobachten können, der hat sich jetzt auch schon diese Saison seinen Ruf erarbeitet. Wenn gegnerische Schützen sehen, dass sie von Paul George hart angelaufen werden, dann wissen sie, dass er sie wahrscheinlich bekommen wird. Und deswegen, so zumindest mein Eye-Test, weil ich habe keine Zahlen, die es konkret belegen können, ist es so, dass wenn ein Spieler von Paul George angelaufen wird, er Probleme zu haben scheint, zumindest seinen Wurf sauber loszuwerden. Und die Thunder sind ja im Allgemeinen ein sehr athletisches Team, was wirklich auch viel über den Platz rennt und gerade am Perimeter eben sehr, sehr aktiv agiert und da wirklich dann, glaube ich, auch schon bis zum gewissen Grad eben schaffen kann, gegnerische Würfe zu erschweren. Insofern, ja, würde ich ihnen da ganz vorsichtig doch einen gewissen Impact auf diese gegnerische Dreierquote attestieren.
Nur verständlich. So Anomalien gab es ja auch dann immer mal schon mal, wenn man sie Anomalien nennen will. Ich glaube, bei Draymond Green war es auch mehrere Jahre so, dass ich in der aktuellen Saison, ich habe es noch nicht nachgecheckt, aber ich würde vermuten, das ist nicht mehr ganz der Fall, aber dass tatsächlich gegen ihn die Dreierquote häufig nicht bei viel mehr als 30% lag. Also es gibt da schon Spielertypen, vielleicht sind es auch die richtigen Worte, die dann irgendwie vor dem Spruch doch leise ausgesprochen werden, man weiß es nicht genau. Aber ich finde, wir haben jetzt drei gute Cases gehabt und alle können den Award letztlich bekommen. Und es geht vielleicht auch einfach generell bei diesem Award ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Bereich des Spiels zu lenken, auf die Defense. Und wer den Award letztlich bekommt, hängt dann vielleicht auch viel vom Narrativ ab und von vielen äußeren Faktoren. Aber so ist es letztendlich ja immer bei den Awards. Und so ist es tatsächlich ja auch bei MVP-Awards wo es eben darum geht, in welche Richtung jetzt halt irgendwo auch der Mainstream geht. Und da heißt es jetzt teilweise ja auch schon, dass es für James Harden in diesem Jahr sehr, sehr schwer wird, überhaupt den MVP zu gewinnen, dass er vielleicht die absolut beste Saison offensiv aller Zeiten spielen müsste, damit es überhaupt möglich wäre, weil er ihn einfach letzte Saison schon gewonnen hat. Und naja, in Defense Player of the Year ist es vielleicht dann eben noch schwieriger und wir werden sehen, wer es denn letztendlich macht.
Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem letzten Thema für heute. Und das müssen wir auf jeden Fall noch machen, auch wenn wir schon in der Zeit weit fortgeschritten sind. Yeah. Denn Andreas Weise, unser Hörer und Facebook-Abonnent, hat mehrere Fragen gestellt. Und die war auf jeden Fall auch dabei. Und ich weiß, dass er ein Clippers-Fan ist. Deswegen schöne Grüße an Andreas. Und ja, er hat gefragt, was sollten denn die Clippers in der Offseason tun, um das Team zu verbessern? Und darauf würde ich gerne als letzten Punkt für heute noch eingehen. Nils, willst du mal loslegen mit den Clippers?
Ja, oder? Also wir haben über die Clippers ja schon einige Male gesprochen. Und was ich nochmal zusammenfassen würde zu den Clippers wäre, dass sie sich ja nach wie vor auf diesem Weg on the fly bewegen. Und ich weiß noch, dass ich vor dem Podcast zu dir gesagt habe, vielleicht macht es Sinn, das ganze Team einzureißen, und werde hier natürlich in der laufenden Saison nicht nur eines Besseren belehrt, sondern ich sollte mich eigentlich dafür wirklich schämen. Das ist wirklich.
Schämen sollst du dich.
Ja, es ist wirklich fantastisch, was bei den Clippers so abläuft. Und sie haben natürlich jetzt das zwinkernde Argument gegenüber all den Spielern, die jetzt neue Verträge unterschreiben müssen. Und das Beste, was sie meines Erachtens machen können, ist weiterhin einfach versuchen, Kawhi zu locken. Auch wenn der sich jetzt offensichtlich in Toronto ganz wohl fühlt, da ist es trotzdem seine Heimatstadt, und er hat schon mehrmals geäußert, dass er gerne in Los Angeles spielen würde. Bei den Lakers kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich für Kawhi interessant sein könnte oder ist, solange LeBron James dort ist und das Zepter in der Hand hat. Ich glaube schon, dass er der Man sein will. Für ihn persönlich bin ich der Meinung, dass es das Beste wäre, in Toronto zu bleiben. Aber wenn LA, dann doch wohl die Clippers. Und das wäre auch eine sehr, sehr attraktive Ausgangsposition spielerisch für ihn. Und Arne, ich weiß gar nicht, was du im Podcast erzählt hast, und nur mal so nebenbei, dass die Clippers tatsächlich auch so ihre Leute bei jedem Spiel der Raptors sitzen haben, die ihm dann einfach mal ein bisschen zuwinken, um zu zeigen, hey, wir sind immer noch interessiert. Also sie dürfen nicht offiziell ihn locken, aber so die kleinen, charmanten Dinge, doch mal die Blumen nach Hause bringen, um es mal zu übertreiben, sind dann irgendwie doch drin. Und das ist, glaube ich, ihre größte Fahrkarte. Ich glaube, ein Teil der Frage zu den Clippers war eben, ob Palmer auch bereit ist, die Luxussteuer zu zahlen. Und die würde ich intuitiv mit Ja beantworten. Also in den letzten Jahren hat er auf jeden Fall immer Aussagen getätigt, wie Luxussteuer sollte nicht das Problem sein. Das war natürlich noch zu Zeiten, wo Blake Griffin und Chris Paul im Kader standen. Aber der hat einfach Bock drauf und der hat einfach die Kohle. Und wenn es denn darum gehen sollte, Spieler wie Kawhi oder KD halte ich für unrealistischer, zu bekommen, dann wäre auch das möglich. Und insofern wäre es für sie natürlich das Komfortabelste, wenn sie keinen Trade einleiten müssten und jemanden einfach mit einer Vertragszeichnung bekommen. Da haben sie durch ihren Standort und natürlich einen ganz guten Vorteil einfach.
Ja, also die Clippers sind echt in einer sehr interessanten Situation, jetzt gerade auch in der kommenden Offseason, weil sie eben nur ca. 47 Millionen an garantierten Gehältern haben, was ziemlich wenig ist im Vergleich zu den meisten anderen Teams, weil eben einige Spieler jetzt im kommenden Sommer Free Agent werden. Und die einzigen Spieler, die dann wirklich noch für dieses Jahr, beziehungsweise teilweise auch darüber hinaus, im Kader stehen, sind eben Danilo Gallinari, Lou Williams, Montrezl Harrell, dann die Rookies Shai Gilgeous-Alexander und Jerome Robinson, Zendario Thornwell und Tyron Wallace. Und ja, so hat man einiges an Cap Space, kann bis zu 2 Maximalverträge rausgeben. Und das ist natürlich sehr interessant in einem Sommer, in dem unter anderem, ich lese mal kurz vor, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Klay Thompson, Kemba Walker, Chris Middleton und in Anführungszeichen DeMarcus Cousins Free Agent werden. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man eben versucht, mit diesem Cap Space ein neues Team aufzubauen und da bei den ganz großen Stars anklopft und eben versucht, im besten Fall 2 Leute nach LA zu locken. Hm.
Ja, soweit ich das betrachte, können sie 2 Maximalverträge aufnehmen, aber dann wird es eng für Tobias Harris. Der wird ja auch Free Agent. Der wird sicherlich, so wie er jetzt gespielt hat, auch einen Maximalvertrag haben wollen oder was in die Richtung. Von daher müssten sie sich dann entscheiden, also sagen wir mal, es wollen tatsächlich 2 Free Agents zu den Clippers kommen. was so wie der Kader und die Situation aussieht, durchaus sein kann, müssen sie sich eben entscheiden. Tobias Harris und ein Free Agent oder zwei Free Agents. Aber dann könnten sie Tobias Harris nicht behalten.
Ja, ja, und ich denke, gut, ich denke, bei den Namen, die ich gerade genannt habe, dürfte die Wahl da wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Also eben, wenn ich die Frage habe, ob ich irgendwie einen Kawhi Leonard oder einen Tobias Harris habe, dann nehme ich doch lieber Kawhi Leonard. Und klar, finanziell ist man dann schon relativ voll, was den Capspace angeht. Aber ich denke, man hat jetzt zumindest mal ein bisschen auch beim anderen Team aus LA im letzten Sommer gesehen, dass wenn man die richtigen Namen hat, und man hatte ja in Anführungszeichen nur LeBron James, nachdem da mehrere große Free Agents gehandelt wurden, dass dann auch der ein oder andere Spieler bereit ist, zu einem etwas niedrigen Salär eben bei dem Team anzuheuern. Noch dazu ist LA ja auch als Standort jetzt für die meisten Free Agents nicht unattraktiv.
Ja, aber sagen wir mal, es sind zum Beispiel Kevin Durant und Jimmy Butler, die kommen wollen. Würdest du lieber Jimmy Butler oder Tobias Harris nehmen? Also ich würde lieber Tobias Harris nehmen.
Ja, okay. Also ich würde vom Talent her definitiv mit Jimmy Butler gehen. Er hat jetzt in letzter Zeit natürlich einige Fragezeichen an seiner Person aufkommen lassen. Aber rein vom spielerischen Output her würde ich da klar mit Jimmy Butler gehen.
Nee, also für mich wäre es also 3 Jahre jünger als Tobias Harris und ich hätte keinen Bock auf so viele Probleme im Lockerroom. Und das geht ja jetzt bei den Philadelphia 76ers auch schon wieder weiter. Und Tobias Harris ist ein harter Arbeiter, der sich immer weiter verbessert. Dem traue ich auch immer noch zu, dass er weiterhin besser wird. Und ich glaube auch, dass die Clippers, also ich finde, die Clippers sind eine super Organisation. Ich glaube, dass die Luxury Tax auf jeden Fall zahlen werden. Steve Ballmer ist ein fantastischer Owner. Man sagt ja, der Owner ist der größte kompetitive Vorteil, den man haben kann. Also wenn man einen guten Owner hat, der alles reinsteckt und die richtigen Leute die Entscheidung treffen lässt, dann ist alles gut. Wenn man jemanden hat, der das nicht macht, dann ist alles schlecht. Und Ballmer ist da, glaube ich, wirklich ein super, also vielleicht einer der 5 Besten, würde ich mal sagen. Und ich habe das schon häufiger auch gesagt, aber ich habe ein sehr, sehr gutes Interview gehört bei The Full 48 mit Lawrence Frank, der jetzt da der Präsident of Basketball Operations ist bei den Clippers. Und ich glaube, dass die Clippers wirklich eine Top-Organisation sind. Und von daher glaube ich auch, dass sie sehr gute Chancen haben und mindestens einen Max-Free Agent bekommen. Und mein Tipp ist, dass es Kevin Durant wird. Und meine Prognose ist, dass sie Kevin Durant, ja, meine Prognose ist, Kevin Durant geht zu den Clippers und Tobias Harris wird dann auch zu einem Maximalvertrag genommen.
Okay. Interessant.
Warum Kevin Durant?
Ich glaube Kevin Durant, weil Kevin Durant bei den Warriors einfach alles gewonnen hat und da bekommt er einfach nicht den Respekt für seine Championships und seine Finals-MVPs, den er sich gewünscht hat. Deswegen wird ja auch schon gemunkelt, dass er eventuell zu den Knicks gehen könnte. Aber die Knicks sind doch im Gegensatz zu den Clippers fürchterlichen Situation. Ich finde den Kader einfach nur grauenhaft. Also da sind natürlich ein paar sehr junge Spieler dabei, bei denen man noch sehen muss, wie sie sich entwickeln. Und ein bisschen Potenzial ist sicherlich da. Aber wenn man den Kader insgesamt sieht, ist es einer der schlechtesten der Liga im Moment. Und ja, von daher sehe ich nicht, warum er dahin gehen sollte. Ich glaube, wenn er wechselt, dann zu den Clippers.
Okay, ja, ist auf jeden Fall ein Hot Take. Lehnst du dich weit aus dem Fenster? Ich schließe mich mal an, dass du da nicht so allein stehst und rat auch mal ins Blaue hinein. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass man so jemanden wie Chris Middleton, der Marke Chris Middleton, bekommt, weil man bei den ganz großen Namen abprallt, aber dann halt doch diesen Haufen Capspace sieht und dann eben jemanden wie Chris Middleton den Maximalvertrag hinlegt. Und dann letztendlich so nicht ganz die 1A Free Agents an Land ziehen kann.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination, ne? Gallinari, Middleton und Harris. Mhm. Das da wäre schon die Frage, wie man die denn überhaupt zusammen spielt. Weil das sind ja, also alle drei eher so, also Middleton spielt ja hauptsächlich Small Forward, aber das machen ja im Moment Gallinari und Harris halt so, dass einer Power Forward, einer Small Forward spielt. Dann hätte man 3 Max-Deals, die nicht zusammen aufs Feld können. Weil
okay, also muss ich sagen, sehe ich die Probleme nicht so, weil in der modernen NBA kann man also meiner Meinung nach ohne Probleme eben mit 3 Wings spielen. Zumal Middleton, denke ich, auch ohne Probleme 2er verteidigen kann und offensiv sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Ja,
ja, interessant. Könnte er ein paar Geschwindigkeitsprobleme vielleicht bekommen, aber kann auch sein, dass es ganz gut klappt.
Ja, schauen wir auf jeden Fall mal, ob es dazu kommt tatsächlich.
Okay, einfach um nochmal was Absurdes in den Raum zu werfen, dann sage ich, Kawhi geht zu den Clippers und Kevin Durant geht dann zu den Toronto Raptors in seinen Platz ein. Okay, und wenn das eintritt, da kannst du wahrscheinlich $1 in Las Vegas wetten, dann bekommst du eine Million raus. Also ich glaube nicht wirklich dran, aber es wäre spektakulär.
Nils, das wird nicht, so wird es nicht kommen.
Ich sehe die Chancen auch eher bei 1% und niedriger, ja. Ja. Wollen wir eigentlich noch kurz über die Saison der Clippers reden, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Okay, dann mache ich einfach mal einen Anfang. Also die Clippers kommen vor allem über ihre Offense, die ist wirklich sehr gut, tatsächlich sogar Top 10, ich glaube momentan Platz 8 oder sowas. Und sie erzielen ihre Körbe vor allem durch gute Penetration, beziehungsweise eben durch viele Abschlüsse am Ring und aus der Midrange. Also sind eins der Teams, wo wirklich noch viel aus der Midrange agiert, ist ja auch ein bisschen die Wohlfühlzone von eben ihren offensiven Stars, sprich Danilo Gallinari und Tobias Harris, nehmen im Vergleich zu anderen Teams relativ wenig Dreier. Allerdings muss man sagen, dass ihre Quote am Ring nicht so wahnsinnig gut ist, also liegt momentan bei 60%, was zu den Bottom 5 der Liga gehört, aber aus der Midrange sind sie dafür eben sehr effizient und die wenigen Dreier, die sie tatsächlich nehmen, fallen dafür sehr gut. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine ganz interessante offensive Konzeption, da sie eben so ein bisschen diesem Konzept, was ja jetzt immer wieder breitgetreten wird und was auch viele Teams der Liga spielen, widerspricht, dass man eben am besten und am meisten auch so über die Midrange kommt und eben sonst versucht, eher den Korb zu attackieren, wie den Dreier zu nehmen, auch wenn man da eben im Liga-Vergleich nicht so wahnsinnig viel Erfolg hat. Ja, was meint ihr zur Offense der Clippers?
Ja, mich erinnern die Clippers total an die Denver Nuggets von 2012, als sie ihre beste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt hatten. Auch mit Danilo Gallinari.
Also George Karl war das noch, ne?
Mit George Karl, genau. Ja. Da haben sich aber Gallinari hat sich vor den Playoffs verletzt, kurz vorher. Und noch ein anderer Spieler, ich glaube Jameer Nelson. Ty Lawson. Und dann sind sie in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Warriors, die damals mit Mark Jackson das erste Mal eine Playoff-Serie gewonnen haben. Aber an das Team erinnern sie mich. Also sie sind für mich so ein totales Regular-Season-Team, ohne richtigen Star, mit Go-To-Guy, der von der Bank kommt, oder halt Gallinari und Lou Williams teilen sich das ja so ein bisschen, mit einem sehr ausgeglichenen Kader, mit sehr vielen Spielern, die immer dazu in der Lage sind, gute Leistungen zu bringen. Und solche Teams sind dann oft in den Playoffs nicht besonders erfolgreich. Und ja, so sehe ich die Clippers gerade so ein bisschen. Und sie sind ja auch phasenweise sogar Erster in der Western Conference gewesen. Jetzt sind sie ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, sind auf dem 6. Platz. Und die Clippers sind meiner Meinung nach ein Team, das in die Playoffs kommt. Aber ich glaube schon, dass es nicht ganz einfach wird. Also ich glaube, es wird schon eher noch ein ziemlicher Kampf für die Clippers sein.
Ja, die Clippers sind einfach, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, ein unglaublich tiefes Team. Also ich glaube, fast jeder Spieler der Clippers würde bei den Detroit Pistons in der Starting Five spielen. Und das zeigt ja, aber, sie sind einfach unglaublich tief.
Wahrscheinlich sogar Theo Dosic.
Ja, wahrscheinlich sogar der. Der hat ja auch eine super Karriere gespielt, allerdings bevor er in die NBA kam. Und was du mit so einem Team einfach machen musst, ist gut zu coachen. Und ich bin wirklich beeindruckt dieses Jahr von Doc Rivers, dass das richtig gut macht. Ich habe über die letzten Jahre schon so ein bisschen mein Vertrauen in sein Coaching verloren. Aber nicht ohne Grund ist er ja auch mal Coach of the Year geworden. Und er setzt die Spieler schon richtig ein. Und ihre Stärken und Vorteile, die sie im Kader gegenüber anderen Teams haben, gegen sie spielen, nutzen sie dann von Tag zu Tag anders. Und es wird sich zeigen, ob sie in so einer Playoff-Serie das weiterhin so machen können oder ob dann vielleicht doch der eine oder andere Superstar im Team noch fehlt. Ich würde jetzt sagen, dass sie die erste Runde überstehen können, aber dann wäre auch mit meiner Prognose ein Ende bei den Clippers gesetzt.
Also ich muss sagen, den Trend, den Arne gerade auch schon so ein bisschen beschrieben hat, sehe ich momentan auch und der lässt sich auch so ein bisschen in Zahlen manifestieren. Also sie sind wirklich gut in die Saison gestartet, hatten dann einen sehr, sehr starken November, wo sie 11 Spiele gewonnen und 3 verloren haben und hatten über den Zeitraum eben auch so ein Net-Rating bei um und bei plus 5 und seit dem Dezember beziehungsweise auch im Januar läuft es nicht mehr ganz so gut, also eben im Dezember haben sie nur 6 Spiele gewonnen und 9 verloren, hatten ein Net-Rating von minus 4,5, also deutlich schwächer und jetzt auch im Januar, beziehungsweise dürfte nicht ganz aktuell sein, aber bisher sind sie da auch eben vom Net-Rating her eher so bei plus 1,5, also so ein leichtes Plus-Team. Und ja, was ich bei ihnen halt vor allem sehr problematisch sehe und auch in den Playoffs potenziell problematisch sehen würde, ist halt ihre Defense. Also die ist eben dann doch deutlich schwächer. Sie schaffen es eben kaum, Turnover zu forcieren, sind am Ring einfach nicht besonders gut. Also sie lassen viele Offensiv-Rebounds zu, sie haben keinen besonders guten Ringschutz. Und was ich persönlich ganz amüsant fand, war, ist, dass sie im Prinzip von den Würfen, die sie zulassen, ein sehr ähnliches Profil haben zu den Würfen, die sie selber erzielen. Also sie eben verteidigen den Dreier gut, lassen relativ wenig Versuche zu, aber werden halt vor allem in der Midrange geschlagen, beziehungsweise auch am Korb haben sie eben gewisse Probleme. Und ja, sind trotz ihrer Tiefe schon eher ein offensives Team. Also ich meine, wenn man sich ihre besten Spieler anschaut, Tobias Harris ist eher ein Offensivspieler, Danilo Gallinari ebenso, Lou Williams definitiv eher offensiv. Harrell, ja, finde ich okay vom Einsatz, aber es ist auch niemand,
kein,
der mit seiner
Größe... Kein Protector,
genau,
und auch der mit seiner Größe, Offensivmaschine.
Ja, auf jeden Fall, eben der da wirklich das Team verankern könnte. Marcin Gortat ist jetzt auch nicht der Rim Protector vor dem Herrn. Und ja, so sind sie halt auch ein Team, was in den Playoffs, wo die Defense meiner Meinung nach nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil man einfach Gameplanen kann, man kann defensive Schwachstellen gezielter angreifen, dass sie da eben dann ihre Probleme bekommen können. Aber ansonsten, ja, in der Tendenz auf jeden Fall auch eher eins der Überraschungsteams der Liga. Und gerade Danilo Gallinari und Tobias Harris gefallen mir bisher sehr gut. Die machen beide so um und bei 20 Punkte im Schnitt und sind dazu auch sehr effizient. Und Montrezl Harrell, muss ich auch sagen, ist einer so ein bisschen meiner persönlichen Lieblinge, der eben bisher auch 16 Punkte über die Saison auflegt und wirklich sehr effizient ist. Also er hat ein individuelles Offensivrating von 127, was wirklich bei dem Volumen sehr beachtlich ist. Ja.
Ja, und was man eben bei den Clippers sagen muss, im Gegensatz zu den Hornets, über die wir vorhin geredet haben, die Clippers haben sehr viele Spieler im Kader, die auf sehr, sehr guten Deals sind. Also Lou Williams ist vielleicht der beste Vertrag der Liga, würde ich mal sagen. Der verdient 8 Millionen pro Jahr. Besser kann man es eben kaum machen. Ja. Und Montrezl Harrell verdient 6. Patrick Beverley für 5. Da sind schon sehr viele sehr gute Verträge dabei. Tobias Harris jetzt eben auch gerade nur mit 14,8 Millionen. Wie gesagt, der wird einen Maximalvertrag fordern, denke ich mal. Und Avery Bradley ist vielleicht der einzige Spieler, der mit 12 Millionen gerade nicht so wirklich seinen Wert erfüllt. Aber insgesamt sind da sehr viele gute Verträge dabei. Selbst Danilo Gallinari, wenn er spielt, ist er einfach ein guter Spieler, ist dann mit 21 Millionen noch ein guter Vertrag. Also das ist genau das Gegenteil von den Charlotte Hornets. Und die Frage zu den Charlotte Hornets war von Andreas Weise auch für seinen Kumpel gestellt. Und da sollte sich der Kumpel, der Hornets-Fan, vielleicht mal überlegen, ob er nicht einfach Clippers-Fan wird.
Ja, noch ganz kurz zu Lou Williams. Also, bester Vertrag der Liga würde ich auf jeden Fall als Hot-Tag einstufen. So gut sehe ich in dieser Saison nicht mehr, auch wenn es nur 8 Millionen sind. Ist bisher beim Scoring zwar ganz gut, aber hat irgendwie ein paar mehr Turnover drin als in den letzten Jahren. Und Avery Bradley, hast du eigentlich auch schon gesagt, ist bisher defensiv sicherlich wertvoll. Hat da On-Ball seine Stärken und ist eben einer der besseren Verteidiger des Teams. Aber offensiv ist er bisher auch eine totale Katastrophe, also ist auch total ineffizient. Aber nichtsdestotrotz haben die Clippers eben diese Saison ja einen wirklich sehr interessanten Kader, der eben viele günstige Einjahresdeals beziehungsweise auch ein, zwei, Zweijahresdeals hat. Und ja, trotzdem kann man vermuten, dass im nächsten Jahr der Kader wahrscheinlich 180 Grad anders aussehen könnte.
Ja, aber die Clippers haben vielleicht die meiste Flexibilität von allen Teams in der Liga. Mit den Verträgen und dem Capspace, da ist schon eine Menge drin.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber eben, wenn sie jetzt in der Konstellation weiterspielen und die vielen Spieler, die ja dann doch im kommenden Sommer Free Agent werden, weg sind, dann ja, haben sie auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Also ich meine, sie könnten natürlich auch die Spieler, die ihnen jetzt besonders gut gefallen haben, dann wieder unter Vertrag nehmen. Aber ich vermute mal, man wird dann eher versuchen, nach den ganz großen Superstars der Liga zu greifen.
Ja, ja, wie wir schon gesagt haben, ne? Kevin Durant.
Genau. Ja. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Playoff-Chancen, also werde ich mich auch noch ganz kurz dazu äußern.
Ja.
Und zwar ist bei Ihnen ganz interessant, der Schedule wird etwas einfacher, also das wird Ihnen helfen. Allerdings ist ja, wie gesagt, der Trend momentan bei Ihnen tendenziell eher in die niedergehende Richtung und sie haben auch schon viele enge Spiele gewonnen diese Saison. Also vom Net-Rating her wären sie eigentlich Platz 10. Momentan sind sie aber Platz 6 mit 24 Siegen und 8 Niederlagen. Und,
aber Net-Rating Platz 10 in der Liga oder Platz 10 in der Western Conference? Das ist Platz 10 in der Liga. Das kommt dann ja immer noch ungefähr hin.
Genau, ja. Aber sie sind auf jeden Fall ein bisschen besser, als ihr Net-Rating vermuten lassen würde. Und ja. Der Trend zeigt eben so ein bisschen nach unten. Aber andererseits haben sie natürlich eine sehr gute Breite, um jetzt auch mit den zunehmenden Strapazen der Saison weiterhin ein gutes Niveau auf den Platz zu bringen. Insofern würde ich sie momentan auch eher am Ende der Playoff-Platzierung sehen, aber wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt noch knapp in den Playoffs drin.
Ja, also, wenn ich mich ganz richtig erinnere, hast du das, glaube ich, sogar bei Facebook getippt, die Playoffs, und da waren sie, glaube ich, auf dem 8. bei dir, aber ich bin nicht mehr ganz sicher.
Das kann gut sein, es wäre schön, wenn sich das in dem Fall decken würde, weil mittlerweile haben sich meine Prognosen wahrscheinlich schon 4 bis 17 Mal geändert in der Zwischenzeit, aber ganz gut, wenn die Clippers da zumindest in den Playoffs geblieben sind. Ja.
Vielleicht kannst du doch noch den Kaffeebecher gewonnen, den NBA-Tauchgang Kaffeebecher oder das T-Shirt.
Ja.
Da waren wir uns noch nicht ganz einig, aber genau, du bist dabei. Ich würde sagen, wir haben die Clippers durch, es sei denn, es hat jemand von euch noch was dringend zu vermelden zum Team.
Ich habe noch eine kleine Sache, einen Nachtrag zum letzten Podcast. Mhm. James Harden hat noch potenziell 39 Spiele, die er spielen kann. Wenn er in den Spielen 5,33 Dreier pro Spiel wirft, dann stellt er einen neuen NBA-Rekord auf für Dreier in einer Saison.
Und
er hat jetzt im Dezember 5,2 im Schnitt geworfen und im Januar bisher 6. Also wenn er das Pace, das er im Moment spielt, seit Anfang Dezember hält, dann wird es ein neuer Dreierrekord. Und da habe ich noch mal eine ganz kurze Statistik dazu. Die besten Dreier-Saisons in der Geschichte der Liga bisher, 402 von Steph Curry in einer Saison, das ist eben der Rekord, den er jetzt jagt. Dann zweitbeste Saison auch von Curry, 324. Drittbeste auch von Curry, 286. Und dann auf 4 kommt Klay Thompson. Also dieser Rekord ist ja wirklich schon ziemlich krass von Curry, ne? 402. Und die beste Saison von irgendeinem anderen Spieler sind 276. Mhm. Und Harden wird, wenn er so weiterwirft, wie er es jetzt im gesamten Saisonschnitt bisher gemacht hat, ungefähr 385, glaube ich, sogar werfen. Mhm. Also es wird schon eine historische Saison, was die Dreier angeht von James Harden. Auch das werden wir weiter betrachten.
Auf jeden Fall. Ich würde auch noch mal ganz kurz einhaken. Also ich gehe mal davon aus, du redest von den Makes gerade eben. Also,
ja, natürlich.
Genau. Ja, natürlich, ja. Und eben, es ist halt wahnsinnig, was er momentan für ein Volumen schultert. Wir hatten es auch im letzten Go-To-Guys-Podcast kurz darüber. Habe ich kurz ein paar Worte zu ihm verloren. Und ja, jetzt im Januar sind es eben im Schnitt 12,5 Dreier pro Spiel bei 41%. Und das sind halt wirklich fast ausschließlich Dreier aus dem Dribbling und Step-Back-Dreier. Und es ist einfach total krass, weil es noch nie da gewesen ist, dass eben ein Spieler auch individuell sich so viele Dreier kreiert, so viele Dreier nimmt und eben auch so viele Dreier trifft. Ja.
Ja, im Januar sind es, glaube ich, sogar noch mehr. Ne? Jetzt im Januar hat er, glaube ich, 17 Dreier pro Spiel genommen und 6 getroffen.
Ah, okay, dann war das wahrscheinlich der Dezember, dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben.
Ja, im Dezember waren es 12, genau. 12,6. Genau, im Januar 17 genommene Dreier pro Spiel. Und das meiste waren 23. 10 von 23 gegen die Golden State Warriors.
Ja, und dann hat er neulich noch dieses 1 aus 17 Spiel drin. Ne? Also,
ja. Ja, das kommt auch mal vor. Das Spiel habe ich sogar gesehen gegen Orlando. Das lief Sonntagabend.
Okay.
Ja, Jungs, ich glaube, jetzt haben wir alles abgehakt, was wir so vorhatten.
Ja.
Tom, vielen Dank, dass du bei uns heute mitgemacht hast. Das war richtig gut. Du kannst jederzeit einsteigen.
Du bist das hört der Dennis Spielmann wahrscheinlich nicht so gerne. Aber ja, es hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass ihr eben mich eingeladen habt. Und ich fand auch, es war heute eine super runde Geschichte und ich glaube, da ist auch einiges bei rumgekommen bei den Sachen, die wir hier so besprochen haben. Also eben auch vielen Dank von meiner Seite.
Super. Ja, du bist im U-Boot immer herzlich willkommen.
Mir fällt hier gerade noch eine Sache ins Auge und zwar eine Facebook-Frage, die hier gestellt wurde und vielleicht auch nicht ganz ernst, aber ich kann sie ganz, ganz schnell beantworten. Und zwar, warum ist der Basketball orange? Und ich musste auch noch mal kurz googeln, um mich da zu vergewissern. Aber seit den späten 50er Jahren ist der Basketball orange nach einer Initiative von Hall of Fame Coach Tony Hinkle, Er hat den orangenen Ball eingeführt, damit Spieler und Zuschauer den Ball besser erkennen können. Das wollte ich nochmal loswerden.
Okay.
Ja? Das Wichtigste zum Schluss.
Ja, nochmal was gelernt am Ende, sehr gut.
Genau. Wobei so stark orange ist er jetzt gar nicht mehr in der NBA. Also der ist ja so, ja. Also beige, leicht ins Orange. Ja.
Okay, dann ja, das war's für heute. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, Nils.
Danke, Arne. Und danke, Tom.
Danke.
Und bis nächste Woche, Leute. Ciao.
Alles klar. Ciao.